Sie sammeln nichts und ihr himmlischer Vater versorgt sie doch. Oder kleidet sie schöner, als Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war. Dann am Samstag, wie bekommt man einen festen Glauben? Ich meine nicht, wie man religiös wird. Das ist nicht mein Thema hier und wir bauen hier keine Religion. Wir versuchen, den Glauben an Gott, den lebendigen Glauben, den persönlichen Glauben weiterzugeben. Wie bekomme ich so einen festen, unerschütterlichen Glauben, dass ich an Gott glaube, dass ich an mich glaube, dass ich an Menschen glauben kann, dass ich an die Bibel glauben kann, dass ich Hoffnung habe, dass ich wirklich so stark bin, dass ich mein Leben manage und meistere mit Gottes Hilfe. So, wie kriege ich einen festen Glauben an Gott, an Jesus, am Wort Gottes? Dann am Sonntag habe ich sogar fett unterstrichen, weil das ganz wichtig ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gottesdienst. Gott will dir vorangehen. Du bist nicht allein. Egal, ob du jetzt in eine Röhre musst, oder ob du zum Arzt musst oder ins Ausland musst oder wo auch immer. Gott sagt, ich will immer mit dir gehen. Er geht dir voran und wo du hinkommst, da war er schon, hat alles schon bestens vorbereitet etc. Kannst du ein bisschen den Hall rausnehmen? Mir halt es jetzt ein bisschen zu viel. So, Gott will dir vorangehen, wo du auch hingehst. Und er geht mit dir ins gelobte Land, er führt dich den Weg des Lebens. Nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, es wird Zeit, dass du geistlich wächst, also höchste Zeit. Du sollst nicht ein Lilliputaner bleiben. Und wie es hier in Berlin in einer großen charismatischen Gemeinde eine Vision einmal war, und da sagt die Schwester, ich sehe ein Bild, das die ganze Kirche ist voller Kinderwegen. Halleluja, preis dem Herrn. Alle jubeln und jauchzen. Dann sagt er, wartet, der Herr zeigt mir, in diesen Kinderwegen sind lauter Erwachsene. Die Hände und Füße hängen aus dem Kinderwagen raus und die wollen immer geschaukelt werden. Wann wirst du endlich mal erwachsen? Nicht nur immer geschaukelt, genuckelt, versorgt, gewickelt, gepampert. Nein, Gott will, dass du mündig bist, auf deine eigenen Füße stehst, erwachsen wirst. Es wird Zeit, dass du geistlich wächst. Dass du sogar Vater und Mutter in Christus bist. Dass du Babys kriegst und dass du Kinder großziehst. Weißt du, Kinder kriegen ist nicht so schlimm. Aber die groß zu ziehen, oh, oh, oh. Bis die groß sind, bis du sie entlassen hast so im Leben, bis sie dann auf eigene Füße stehen. Und dann immer wieder bist du Vater und Mutter. Und die kommen, wenn sie was brauchen, kannst du nicht Papa was machen oder Mutti. Okay, dann haben wir vom 29. August bis zum 5. September unseren Freund Billy Smith hier wieder bei uns. Jeden Abend 19 Uhr und Sonntag auch um 10 Uhr und beide Sonntage am 29. um 10 Uhr und auch den Sonntag am 5. September um 10 Uhr. Also acht Gottesdienste. Also ich denke, wenn da nicht gesegnet wirst, bist du dann selber schuld. Also wer da nichts was abbekommt und Billy predigt einfach, so dass du verstehen kannst, die Heilung musst annehmen. Billy heilt nicht. Wenn jemand heilt, ist Jesus. Gott benutzt den Billy und Gott benutzt Menschen. Jeder kann heilen. Eigentlich die da glauben, die sollen auf Kranke die Hände legen. Das ist also kein großes Kunststück. Aber der Glaube, aber er, weil Gott ihn so geführt hat von Kindesbeinen, also geistig von Kindesbeinen an, also den Heilungsdienst. Er wollte immer großer Heilungsprediger werden und so weiter, aber dann hat niemand ihn eingeladen zum Predigen. Und dann hat er in einer Reifenfirma gearbeitet, die LKWs fertig gemacht haben nach Mexiko. Und hat gesagt, also wenn die Leute sich nicht für mit mir, oder dass ich für sie bete, wenn die das nicht wollen, bete ich für die Reifen. Wenn die den Reifen aufmontiert, hat er die Reifen gesegnet. Und erstaunlich, seine Firma war so begeistert. Herr Smith, die Reifen, die Sie montieren, die Reifen kommen heil wieder zurück. Also die müssen besonders begnadigt und gesegnet sein. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich für die Reifen beten kann, kann ich auch für die Füße beten. Und so hat er seinen Dienst angefangen, wie er hier mal uns erzählt hat, so von klein an, Stück für Stück. Und ich denke, er dient in dem Willen und Ratschluss Gottes. Hast du ein gutes Gewissen? Was ist das Gewissen? Zuerst einmal ein paar Gedanken und dann, wie kriege ich das gute Gewissen? Das Gewissen ist ein Wegweiser zum ewigen Leben. Also ist von Gott eine Einrichtung, die hast du nicht erfunden, das hat niemand erfunden, das haben die Philosophen auch nicht erfunden oder die Theologen. Es ist ein Geschenk Gottes, das Gewissen, dass du weißt, was links und was rechts ist. Und jeder Mensch hat ein Gewissen. natürlich sehr geprägt von äußeren Umständen. Gewissen ist so etwas wie eine Wegmarkierung im Hochgebirge für den Wanderer. Er muss immer darauf achten, wo ist das Zeichen wieder? Deckt sich das mit dem Zeichen, das ich im Herzen habe oder kenne? Und wenn man auf diese Zeichen achtet, kommt man sehr gut hin. Ein Gewissen ist so etwas wie das rote Kontrolllämpchen im Auto, egal für was, ob Ölstand oder Luftdruck oder Benzinstand. Ich werde es nie vergessen. Ich habe so Citroën, fahre so Citroën über Land und da blinkt es immer. Denke, ach, furchtbar, kann das, und es war nachts, kann das nicht aufhören? Und was mache ich, so schlau wie ich bin? Ich stecke lang rein im Verdeck hinten und ziehe den Stecker raus und es hat nicht mehr geblinkt. Ich habe meine Ruhe gehabt, aber vielleicht nach so 10 Kilometer habe ich einen Motorschaden gehabt. Also, so Gewissen ist so etwas wie ein kleines Lämpchen, es blinkt, es zeigt irgendwo Defekte an. Da stimmt was nicht. Das muss natürlich erst selber herausfinden, was da nicht stimmt. Und nicht einfach den Stecker rausziehen, so wie ich das damals mit dem Auto gemacht habe. Nein, sondern anhalten, in die Werkstatt gehen oder auf der Stelle stehen bleiben, nicht weitergehen. Eigentlich hätte ich ja das Beste gemacht, ich wäre stehen geblieben und die nächste Tankstelle und hätte Öl nachgefüllt. Dann wäre es alles anständig gewesen und hätte ich keine Probleme gehabt. Aber es ist einfacher, den Stecker rauszuziehen. Das Gewissen ist uns von Gott gegeben. Du kennst doch vielleicht das Spiel, so wir als Kinder haben immer so Spiele gehabt. Heiß, 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 kalt, kalt. Du weißt ja, je näher man der Sache kam, war es heißer. Und je weiter man kam der Sache, war es kalt, kalt. Und du wusstest, in welche Richtung du suchen musst. Und so ist auch mit Gott. Gott hat uns das Gewissen gegeben. Je weiter weg wir von Gott kommen, desto schwächer ist das Gewissen. Desto weniger hört man das Gewissen. Und da wird das von anderen Tönen übertönt. Manchmal sogar überhört man dann das Gewissen, je weiter man von Gott kommt. Aber, und ich sage ein Geheimnis, und das ist für uns Christen hier ganz besonders wichtig, je näher ich Gott komme, desto lauter wird das Gewissen. Und oft ist es so, du hörst Sachen, was du vorher gar nicht gehört hast, und es sündet dir, was vorher gar nicht Sünde war. Jede Kleinigkeit, plötzlich reagierst du ganz anders, je näher du Gott kommst, denn du kommst im Licht, in der Heiligkeit, in der Helligkeit und in der Nähe des Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass man auf das Gewissen sehr sorgfältig achtet. Unsere technische Welt ist ja so sensibiliert und ist auf Reaktionen aufgebaut, überall Thermostate. Ich versuche mal, dass du weißt, was Gewissen wirklich ist, und dann werde ich darauf zurückkommen, wie das funktioniert. Überall Thermostate, also sobald es zu heiß wird, schaltet es ab oder an, dass das Kühlung angeschaltet wird. Also je näher du Gott kommst, desto lauter ist das Gewissen, so wie diese Thermostate, wie diese Regler. Um die Stimme des Gewissens zu hören, brauchst du ein geöffnetes Ohr. Zumindest zu verstehen, was es sagt. Das Gewissen ist so ein Kontrolllämpchen für dich, nur für dich, für niemand anders, nicht für den lieben Gott. Das Gewissen ist für dich, dass du beurteilen kannst, wo stehe ich. Leuchtet es grün, dann ist alles in Ordnung, dann ist friedlich. Wenn überhaupt keine Unterschiede sind oder wenn es kein Blinken ist und vor allem wenn es nicht rot oder rosa, also rötlich leuchtet, dann ist alles in Ordnung. Rot ist in unserer technischen Welt, ist also Gefahr. Wenn wir das einmal überfahren, dann ist es gefährlich, kann es krachen, muss nicht unbedingt krachen. Also wenn du einmal bei Rot durchfährst, muss nicht unbedingt gleich, dass es Totalschaden wird, dass du, oder jemand tödlich verunglückt. Denn gestern sind auch niemand gekommen an der Kreuzung. So, du kannst überfahren, aber wenn du das regelmäßig machst, wenn du regelmäßig bei Rot über die Ampel fährst, dann musst dich nicht wundern, dass es eines Tages irgendwann kracht. Das muss nicht unbedingt sein. In Frankreich, also im tiefsten Frankreich, dann habe ich gelernt von den Franzosen, nachts, wenn man in Frankreich fährt, dann fährt man an die Kreuzung, wenn es rot ist, guckt mal links und rechts, ist niemand gekommen, fährt man durch. Das macht auch die Polizei. So, also, das darfst du machen, wenn niemand kommt. Aber wenn jemand kommt, wenn jemand da ist und wenn was da ist, dann pass auf. Aber mach das nicht in Deutschland. Hier hat jemand, der das so in Frankreich gemacht hat, macht es auch in Deutschland nachts um eins, fährt in die Kreuzung rein und guckt nach links und nach rechts, kommt niemand und plötzlich ist ein Polizist auf der anderen Seite. Sie sind bei Rot durchgefahren. Ja, aber da ist niemand da gewesen. Das ist nicht wichtig. Aber sie sind bei Rot durchgefahren. Also eigentlich sind sie strafefällig. Das Gewissen ist so ein Zuchtmeister. Weißt du, die Strafe ist fällig, wenn du bei Rot durchfährst. Es war ein Wecker für uns, das uns weckt und schockt. Das Gewissen kontrolliert und beobachtet uns ständig, ob alles in Ordnung ist. Und es ist gut, wenn alles in Ordnung ist, alles ruhig ist, nichts passiert. Da gibt es keine Meldung, auch kein großes Signal weiter. Wenn eine bestimmte kritische Grenze erreicht wird, wird Alarm geschlagen. Das ist Gewissen. Und manchmal können die Leute auch nicht mehr schlafen. Und das ist, was Schlaflosigkeit verursacht. Ein schlechtes Gewissen. Zumindest wenn du immer wieder permanent irgendwo bei Rot bist, im Geistlichen, bei Rot durchgefahren bist, dann hast du Albträume, denn diese Dinge verfolgen dich. Das hätte was passieren können. Oder vielleicht ist auch was passiert und du hast es nicht gemerkt, dass was passiert ist. Du hast ein Signal überfahren. Du hättest dich vielleicht mit jemand anders verabreden und anders das Gespräch führen sollen. Natürlich warst du plump und patzig. Und grimmig irgendwie, hast nicht so geantwortet, wie hättest vielleicht antworten sollen als Christ. Und das redet, du hast nicht recht gemacht. Das Gewissen mahnt uns. Das ist so eine, wie so Polizist. Also sehen Sie das nächste Mal bitte. Und wenn es sich da häuft, am Schluss hast du da ganze Litanei. Unsere Sinne sind ein Teil des Gewissens. Wenn uns etwas nicht schmeckt, dann sagen wir, nee, danke, das ist nichts für uns, passt nicht. Wenn etwas schräg klingt in der Musik oder wo auch immer, wenn es etwas aus der Reihe ist, ist also mit unseren Sinnen nehmen wir schon sehr viel wahr. Wenn etwas komisch ist, also das Gewissen reagiert immer, wenn irgendetwas komisch ist. Und das ist, wie man sogar Geister prüft. Und du brauchst so keine große, besondere Gabe der Geisterprüfung. Achte nur auf dein Gewissen. Dein Gewissen sagt, nee, das kann nicht normal sein. Das ist doch nicht von Gott. So redet Gott doch nicht. So benimmt sich Gott auch nicht. Und wenn du ein anständiger Mensch bist, bisschen einigermaßen gebildet bist, bisschen Grips hast, bisschen dich auskennst in den Sachen in der zwischenmenschlichen Beziehung, dann weißt du, so manipuliert Gott nicht. Und so arbeitet er nicht. Gott ist ein Gentleman. Also auch wenn er mit Menschen redet, ist er immer ein Gentleman. Er wird nicht mit dem Holzhammer kommen. Also da brauchst du also nicht ganz eine große Gabe der Geisterprüfung oder die Geisterprüfung. Achte auf die Meldungen deines Gewissens, dass du sagst, das kann doch nicht von Gott sein, sowas. Sowas würde Gott nie sagen. Schon allein das ist also, dass du Gewissensbisse bekommst oder du hast etwas gebracht und etwas erzählt und du weißt ganz genau, das hat Gott nicht gesagt. Hast Gewissensbisse. Du denkst, ich habe gelogen, ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Und wie oft übertreiben wir manchmal. Und wie oft sind wir nicht korrekt in irgendwelchen Sachen. Und das Gewissen ist zur Korrektur da. Also versucht, die Dinge darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht in Ordnung oder so nicht in Ordnung. Also das Gewissen vergleicht die verschiedenen Meldungen, was da passiert, was da reinkommt. Es sind Gedanken, die in unserem Kopf entstehen. Also das Gewissen ist auch nicht, sind nicht die Gedanken. Gedanken gehören nicht zum Bereich des Gewissens, aber Gewissen inspiriert oder meldet an die Gedanken weiter. Es ist so etwas wie an einem Computer. Es wird weitergegeben. Alle Meldungen, die werden verglichen und dann treffen wir irgendwo in der Seele wahrscheinlich oder im Geist irgendwo unsere Entscheidungen. Und die Entscheidungen kommen wieder als Feedback an unser Gewissen zurück. Es ist gut, kann ich das annehmen, kann ich das akzeptieren? Dann ja, ist es in Ordnung. Und dann geht noch eine Instanz weiter, dann geht es an den lieben Gott zurück. Und dann kommt so wie ein Echo. Kommt da ein Echo von Gott zurück, dann ist in Ordnung. Dann ist es gut. So wie die Fledermäuse, die gehen auch nur nach einem Signal, die kleine Piepstöne, die hörst du gar nicht, aber die schallen an und die kommen zurück und du weißt also ganz genau, wie das sich alles so verhält. So ist auch das Gewissen. Es gibt dir Orientierung. Kommt es aber nicht zurück, keine Antwort, oder dass Gott nicht darauf reagiert, dann wird es kritisch. Und dann greift das Herz das an und das Herz trifft dann die endgültige Entscheidung, was gemacht und nicht gemacht wird. Und wenn es so viele Dinge in deinem Leben passieren und du nicht richtig darauf reagierst, man spricht im Volksmund und achte, was das Volk sagt. Das Volk sagt immer die Wahrheit. Und man nimmt es sich zu Herzen. Oder man nimmt sich zu Herzen und was du so viel zu Herzen nimmst, macht eventuell dein Herz sogar krank. Wenn du Beleidigungen zu Herzen nimmst, wenn sie berechtigt sind, dann sitzt er noch tiefer, geht eine Etage noch tiefer. So, man nimmt sich das alles zu Herzen. So, das Echo aus der unsichtbaren Welt von Gott zurück. Wie ist es? Ist es gut? dann ja, kann ich das stehen lassen, kann ich akzeptieren. Und es ist nicht gut, dann blinkt es rot, dann darf ich nicht weitermachen. Muss ich anhalten und fragen, was ist jetzt hier falsch, was ist richtig. Ich möchte vielleicht noch eine kleine Korrektur anbringen. Die innere Stimme ist nicht das Gewissen. Und wir sollen die innere Stimme nicht mit dem Gewissen vergleichen. Die innere Stimme, wie ich die innere Stimme verstehe, ist das Feedback, wenn es von Gott, mein Gewissen an Gott gegangen ist, mit Gott geredet und abgestimmt ist und kommt zurück, dann ist die Antwort Gottes, das ist erst die innere Stimme, auf die ich hören sollte. Alles andere ist Humbug, es sind Verdauungsstörungen oder sonst was anderes. Also es ist nicht die innere Stimme, was wir von der Bibel her verstehen als innere Stimme. Es muss das Feedback von Gott sein. Ich habe was gesagt, was getan, Gott ist einverstanden. Weißt du, das ist so wie bei Jesus. Jesus ließ sich taufen im Jordan. Da ist der Heilige Geist in Form der Taube und dann die Stimme aus dem Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die innere Stimme. Und das ist, was Jesus Kraft gegeben hat. Das ist, was Jesus zu Jesus gemacht hat. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Auf diese Stimme sollst du hören, die aus dem Himmel kommt als Feedback. Jesus im Wasser, er tut das, was er jetzt tut. Er lässt sich taufen. Dann der Heilige Geist in Form der Taube und dann die Stimme aus dem Himmel. Du brauchst die Stimme aus dem Himmel, dann kannst du weitermachen. Ansonsten bleib stehen, wo du stehst und beweg dich nicht von der Stelle. Ist vielleicht besser, als in die falsche Richtung zu rennen. So, wenn es nicht gut ist, dann antwortet die Stimme gar nicht. Dann kriegst du keine Antwort. Und was machen dann die Leute, wenn die keine Antwort bekommen, dann geben sie selbst die Antwort. Ich denke nur, viele Leute haben die Stimme Gottes getötet. Herodes hat Johannes, den Täufer, geköpft, die Stimme Gottes, und es gab für ihn dann keine weitere Stimme mehr. Hat er sich selbst als Stimme Gottes ausgegeben und verfolgt am lebendigen Leibe. Warum manchen Leuten so schlecht geht, die hören Stimmen, aber das ist nicht die Stimme Gottes, es ist ihre Stimme. Bilden Sie was ein, Gott hätte geredet. Und die Leute haben gesagt, guck mal, hier hat der Herr geredet. Der Herodes redet wie der liebe Gott. Aber es war nicht die Stimme Gottes. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das sollte uns beunruhigen, betrübt oder traurig machen. Das ist wichtig, dass wir in uns kehren und sagen, was ist mit mir los? Warum spricht Gott so mit mir nicht, dass er keine Reaktion, kein Feedback gibt? Wenn Gott nicht mit unserer inneren Stimme einverstanden ist, was wir denken, dass es von ihm ist, dass es richtig ist, dass er bejaht, dass es nach seinem Willen entspricht. Ich sag dir eines, du machst die Hölle hier auf Erden durch, wenn es nicht mit Gott abgeglichen ist und wenn Gott nicht sein Amen dazu gibt. Wenn Gott nicht einverstanden ist, dann machst du hier die Hölle durch, dann wirst du krank dabei, wenn es sich immer mehr und mehr wiederholt. Unser Gewissen will mit Gott kommunizieren. Bekommen wir keine Antwort von Gott, dann wissen wir, hier stimmt was nicht, hier habe ich was falsch gemacht, falsch reagiert, falsch verhalten. Wir haben erst Frieden, wenn wir uns richtig entschieden haben, wenn wir den Willen Gottes entschieden haben. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Wenn du Frieden hast, dann stehst du richtig. Hast du keinen Frieden, stehst du falsch. Durch das Gewissen setzt Gott bei uns seine Arbeit fort. Also das Gewissen ist also, wo Gott an uns weiterarbeitet. Jedem, gläubig, nicht gläubig, also das ist mir vollkommen egal. Auch die Ungläubigen haben Gewissen. Meistens haben sie das Gewissen ein bisschen abgewürgt oder gedrosselt oder verschüttet, aber sie haben ein Gewissen. Jeder Mensch, egal welcher Konfession, jeder Mensch hat Gewissen. Und durch das Gewissen arbeitet Gott weiter. Er erzieht uns durch das Gewissen. Schau doch die Menschen auf der Straße an, die nicht an Gott glauben, in keine Kirche gehen. Die machen auch anständige Sachen. Lieben ihre Kinder, füttern ihre Kinder, erziehen ihre Kinder, schicken ihre Kinder zur Schule, lieben ihren Mann, lieben ihre Frau. Also, sie handeln entsprechend ihres Gewissens, obwohl sie keine Christen sind, aber sie haben ein Gewissen. Wenn sie an armen Menschen sehen, helfen sie. Also nur ganz Abgebrühte gehen da kalt vorbei an einem hilflosen Menschen. Also jeder Mensch hat ein Gewissen, auch die Nichtchristen. Und da arbeitet Gott eigentlich weiter in unserer Gesellschaft durch das Gewissen. Er führt die Menschen durch das Gewissen, dass die Entscheidungen treffen. Die gehen nicht in die Kirche und fragen nicht den Pfarrer oder lesen nicht in der Bibel. Aber das Gewissen spricht ihnen. Mach nicht, das ist nicht gut. Stehlen ist nicht gut. Du wirst noch erwischt werden. Und dann, wenn du erwischt wirst, was ist dann? Dann verlierst du deinen Job. oder was weiß ich, töten ist nicht gut. Du kommst ins Gefängnis und dann wirst du auf die Seite irgendwo vergessen. Und also das Gewissen mahnt uns. Oder das Gewissen motiviert uns. Macht es auch. Und Gott arbeitet also über das Gewissen von Generation zu Generation weiter. Das Gewissen lässt uns frei entscheiden. Ich kann so und so entscheiden, wie im Garten Eden. Ich kann vom Baum essen, muss aber nicht vom Baum essen. Aber ich kann essen. Also ich habe den freien Willen und wir können annehmen und ablehnen. Das Gewissen gibt uns die Freiheit zu entscheiden. So, ich kann, stell dir mal vor, du siehst Portemonnaie irgendwo, dass jemand offen sein Portemonnaie hinlegt und du wärst ein Dieb. Du kannst es stehlen. Dann kannst du sagen, nee, aber weißt du, dann hat die Familie nichts mehr zu essen den Monat, wenn ich das ganze Haushaltsgeld denen stehle. Du kannst dich also ja und nein, selbst als Dieb. Und selbst Diebe haben ein gutes Herz zum Teil, auch ein gutes Gewissen noch irgendwo. Denn die Diebe werden einander sich nicht bestehlen, aber die bestehlen andere Leute. Heißt, also ein Rabe wird keinem anderen Raben die Augen aushacken, heißt es so mindestens. Das Gewissen ist die unsichtbare Schule Gottes für jeden Menschen. Jeder Mensch ist in dieser Schule drin, auch wenn er nicht in die Gemeinde kommt. Der hat das Gewissen, er wird vom Gewissen gebildet. Und je gewissenhafter ein Mensch ist, desto mehr steigt er in der verantwortlichen Position auf. Der Geist des Menschen wird durch das Gewissen gebildet. Je feiner der Mensch ist, je besser erzogen er ist, desto feiner ist sein Gewissen. Die Geistesschule findet durch das Gewissen statt, also unsere Geistesschule. Es ist wichtig, sich fortzubilden. Unser Gewissen sagt, du musst lernen. Wenn du nichts lernst, kriegst du keine Arbeit. Nur als Beispiel. Also du musst lernen und das ist schon allein, was mit das Gewissen einen zieht. Und oder wenn du spürst Schmerzen, dann sagt dir das Gewissen, du musst zum Arzt gehen, da stimmt was nicht in deinem Körper. Oder du doktorst selbst an dir herum. So ist es so wichtig, dass wir auf das Gewissen hören. Es ist die Erziehung Gottes für uns Menschen. Und jeder Mensch weiß, was richtig und falsch ist. Er weiß, was man tun sollte und nicht tun sollte. Das Gewissen ist zuerst einmal noch das ungeschriebene Gesetz Gottes in uns, die Handschrift Gottes. Eigentlich so die 10 Gebote. Die 10 Gebote, die hätte man gar nicht in Stein schreiben müssen. Jeder Mensch weiß, was er tun sollte. Dass er nicht lügen soll, dass er nicht Ehe brechen soll, dass er wissen soll, was er will, dass er über andere nicht schlecht reden soll. Das weiß man doch. Wenn du schlecht über andere redest, andere reden schlecht über dich. Was ist das? Und eigentlich, die 10 Gebote sind nichts als für das zwischenmenschliche Zusammenleben gegeben worden. Und die sind jetzt im Gewissen festgeschrieben. Das Gewissen trennt uns von Gott oder es verbindet uns mit Gott. Beides. Wenn du sagst, das ist gut, das ist wunderbar, das ist in Ordnung, so das tue ich. Alle unsere Glaubenskämpfe werden im Gewissen ausgefochten. Wir ringen so lange mit unserem Gewissen, schachern oder diskutieren, bis wir endlich mal Frieden haben, bis unser Gewissen einverstanden ist, ja, mach mal dann, um des lieben Friedenswillens. Aber wir dann wirklich glücklich dabei sind. Kompromisse zahlen sich nie aus. Gefälligkeiten zahlen sich nie aus. Also bitte, aber du kannst so lange machen, bis du Frieden hast. Oder du sagst, gut, ich werde es hingehen, ich werde die Hand geben und sag, bitte verzeih mir, es ist alles in Ordnung, wir wollen darüber nicht mehr diskutieren, lass uns Frieden schließen. Und die Bibel sagt, selig sind die Frieden stiften, sie werden Kinder Gottes heißen. Da entpuppt man sich dann. So, alle Glaubenskämpfe werden im Gewissen ausgefochten. Wenn wir etwas unterdrücken und so viele Menschen unterdrücken, dass sie nicht aussprechen, du weißt ganz genau, ich sollte hier die Wahrheit sagen. Ich sollte einfach das Kind beim Namen nennen. Ich sollte da auf diesen Menschen zugehen. Ich sollte nicht einfach immer großen Bogen machen. Das macht mich krank. Also, du weißt, was zu tun ist. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Dem wird es zur Sünde. Wenn wir dem Gewissen nicht folgen, wenn wir einmal erleuchtet worden sind, wenn wir nicht zu uns selbst stehen, also du musst zu dir selber stehen, das Gewissen hat dich erleuchtet, er hat dir die Wahrheit gesagt, das Lämpchen hat geleuchtet, geblinkt. Du weißt das Richtige und tust es nicht, dann steigt der Blutdruck, dann kriegst du einen roten Kopf, dann ärgerst dich und es kann sogar so weit gehen, du verfluchst dich sogar selbst, wie der Petrus in der Bibel einmal. Also wenn der das gemacht hat, warum sollst du das nicht machen können und fertig bringen? Und er ist sogar 3 Jahre lang mit Jesus gewesen. Du bist nicht einmal 3 Monate vielleicht mit Jesus. Ich kenne den Menschen nicht. Du siehst also, sein Gewissen hat so geschlagen, weil er Angst hatte für sein nacktes Leben. Jetzt könntest du als Nächster noch dran hängen am Kreuz. Oder du könntest verhaftet werden. So die Angst. Weißt du, wenn die Angst unser Gewissen manipuliert oder bestimmt, wird es furchtbar. Dann werden wir ganz wirre und geraten durcheinander. Wenn wir dem Gewissen nicht folgen, Petrus hätte ganz einfach sagen können, Mädel, ja, ich war auch dabei, was soll's? Was ist? Ist was Schlimmes dabei, mit ihm gewesen zu sein? Ihm zugehört zu haben? Ja, ich bin überzeugt, du warst auch dabei, Mädchen. Stell dir mal vor, er hätte genau das Spieß umdrehen können. Denn die hat sich gut ausgekannt. Du bist auch ein Galiläer, also die verstand Galiläisch. Also man hätte ruhig den Spieß umdrehen können. Ja, und was ist mit dir? Warst du nicht mit dabei? Hast du nicht in den Tempel das alles mitgekriegt, was da passiert ist? Aber nein, er hat das alles persönlich genommen. Unser Gewissen wird manchmal sehr stark manipuliert und geprägt von dem, wir nehmen alles zu persönlich. Wenn die Wälder in Russland brennen, ja, vielleicht habe ich zu wenig gebetet. Oder dass das Bohrloch da in Mexiko, Golf von Mexiko, nicht zu schließen war. Ja, weißt du, wir können diese Weltkatastrophen gleich alles zu Herzen nehmen. Aber glaub nicht, du bist nicht Mutter Teresa und du bist nicht Mutter Maria. Man muss jetzt die Dinge nicht zum Herzen nehmen. Guck nur, dass in deiner Umgebung die Welt in Ordnung ist. Da sind wir verantwortlich und nicht für die ganze große Welt. Das macht dann nicht einmal der liebe Gott. So, wenn wir dem Gewissen nicht folgen, wenn wir nicht das tun, was unsere innere Stimme, also von Gott her gereinigte und geläuterte Stimme, wenn wir dieser Stimme nicht folgen, wir werden schwach, labil, wir werden manipulierbar von außen, denn du hast keine eigene Meinung. Wenn du dem Gewissen nicht folgst, hast du irgendwie nach der Weile keine eigene Meinung. Du bist wie so Fahne im Wind, drehst dich in jede Richtung, wo der Wind auch herkommt, weil du kein Gewissen mehr hast. Weißt du, wenn Schuld in deinem Leben ist und Sünde in deinem Leben ist irgendwo und es nicht bereinigt ist, dann passt du dich immer der Welt an, der Situation an und richtest dein Fähnlein nach dem Wind. Das Gewissen ist ein Teil des Geistes Gottes und wir sind dem Geist Gottes oft ungehorsam. So ähnlich wie die Leute bei der Sintflut. Da heißt es, und sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Die hatten kein Gewissen mehr. Die machten, was sie wollten. Geister, Kontakte, Engel mit gefallenen Engeln, Dämonen und ja, die haben sogar nachts mit dem Teufel im Bett geschlafen, womöglich. Denn du kennst ja, was in 1. Mose 6 alles passiert ist. Schreckliche Dinge. Die machten keinen Unterschied mehr. Gewissenlosigkeit entsteht, wenn wir keinen Unterschied machen zwischen rein und unrein, gut und schlecht. Und deshalb kam die Sintflut und hat all diese gewissenlose Menschen, die kein Gewissen mehr hatten, hinweggerafft. Wenn du dein schlechtes Gewissen hast, oder wenn du ein schlechtes Gewissen mal hast, dann glaubst du nicht mehr an Gott. Und deshalb, die Atheisten haben ein schlechtes Gewissen. Die wollten, dass Gott tot ist. Das wäre am besten für sie gewesen. Dann hätte das Gewissen nichts zu tun gehabt. Also es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, warum muss ich mich verantworten? Oder wem muss ich mich da verantworten? Weißt du, Gewissen ist etwas da, das dich zur Verantwortung zieht. Und was ist, wenn es doch einen Gott gibt? Also Menschen, die Gott, die Schuld in ihrem Leben haben und Gott ignorieren, die möchten also mit Gott nichts zu tun haben. Die werden Kirche meiden, die werden Religion meiden, weil sie ihr Gewissen getötet haben. Das ist die nächste Stufe, wenn man das Gewissen getötet hat, greift man zur Flasche. Man will das alles runterspülen, wegspülen. So wie in der Toilette, in der Schüssel, also einfach alles wegspülen. Das ist ein Problem, warum viele Menschen trinken. Weil sie mit der Schuld, die da ist, nicht fertig werden und das Gewissen beruhigen wollen, ein bisschen beschwichtigen. Sie wollen alles beschwichtigen, auch Drogen gehören in diese Richtung. In 1. Johannes 3, Vers 21, 22 heißt es, ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, das Herz ist also das Echo, das nachher von Gott zurückkommt, unser Gewissen zuerst mal, dann geht es zu Gott drauf und dann kommt es zu unserem Herzen. Wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. 1. Johannes 3, Vers 21. Also, wenn unser Herz uns nicht verdammt. Wenn du betest, und das Gewissen redet sogar, wenn du betest. Wenn du im Gebet bist, und im Licht Gottes stehst, im Lichtkegel Gottes, im Scheinwerferlicht Gottes, und das Licht Gottes auf dein Leben runterstrahlt, und da sind noch ein paar Dinge, plötzlich wirst du erinnert. Und wie ist es damit? Und was hat das auf sich? Oft haben wir schon morgens ein schlechtes Gewissen, weil uns etwas bedrückt, weil wir von gestern das nicht aufgearbeitet haben. Wir sind über jemanden wütend und ärgerlich gewesen. Und wir wissen ganz genau, du sollst dich nicht ärgern. Aber was machen wir? Es kocht weiter. Vielleicht morgen schon in aller Früh haben wir schlechtes Gewissen, weil wir uns etwas zu schaffen macht, was wir gar nicht lösen wollen. Weißt du, oder gelöst haben möchten. Oder zu feige sind, es zu lösen. Also alles ist drin. Oder weil es mir irgendwie Sorge macht, die Sache. Wir wissen ja, ich soll mir nicht sorgen, ich soll ja Gott alles abgeben. Aber ich weiß nicht, hört Gott mich, hat er mich überhaupt gehört, wenn ich ihm mein Problem vorgetragen habe? Wo ist der liebe Gott jetzt eigentlich? So vielleicht fragen wir uns, und weil wir nicht richtig zu Gott stehen, machen wir uns da ständig Gedanken, ja, vielleicht muss ich doch was tun, muss ich zum Rechtsanwalt gehen, oder muss ich das unternehmen oder das unternehmen, wenn wir keinen Frieden haben. Aber wenn du gebetet hast und Gott die Sache anheimgestellt hast, dann kannst du im guten Gewissen schlafen und morgens aufstehen. Und es ist gut. Das ist gut, um gutes Gewissen zu haben am Morgen. Denn schon wenn du morgen schlechtes Gewissen hast, ist der ganze Tag schon gelaufen und vermasselt. Also ich habe mir angewöhnt, ich mache nicht jeden Tag alles perfekt und gut und ordentlich. Ich schließe den Tag ab und dann sage ich, lieber Heiland, und wenn ich irgendetwas getan habe, was nicht gut, was nicht in Ordnung war, bitte verzeih mir, vergib mir. Und ich stehe dazu, ich habe Mist gebaut, ich habe nicht aufgepasst, und er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir bekennen. Eigentlich wissen wir, was wir falsch gemacht haben. Wir sollten, wenn wir in unserem Gute-Nacht-Gebet sind beim Heiland, wir sollten das Ding beim Namen nennen, und dann kann ich schlafen, und dann wache ich morgens friedlich auf, ich weiß, die Sache ist vergeben und das Blut Jesu gebracht, und ich kann den Tag wieder ganz neu anfangen. Und dann bin ich am Morgen nicht gleich erdrückt. Und was noch passiert, wenn du schlechtes Gewissen hast, nachts arbeitest du im Traum das alles nochmals durch. Deine Seele, da kämpft sie, da ringt sie und macht sie Albträume und Horrorvisionen durch und alles Mögliche. So. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Also, was nicht von Gott als Feedback zu uns kommt und was wir nicht im Glauben aussprechen und sagen und so weiter. Wenn unsere Gebete Kraft haben sollen, dann denken wir, wir müssen immer unerlässlich beten, aber vielleicht hast du nicht unerlässlich gebetet, vielleicht hast du abgebrochen oder unterbrochen dein Gebet. Manchmal machen wir uns Gewissen nach dem Beten. Hat dich gebetet, sagt dein Gewissen, hast du richtig gebetet, hast du wirklich ernsthaft gebetet? In der Bibel steht, ein ernstliches Gebet vermag viel. Hast du wirklich ernstlich gebetet? Ja. Ja, bist du wirklich sicher, dass du ernstlich gebetet hast? Weißt du, du weißt, das war nicht so ernst. Weißt du, du hättest anders gebetet, wenn das Haus gebrannt hätte. Dann hättest du geschrien, oder wenn das Wasser dir bis hier stehen gestanden wäre. Aber, ja, lieber Gott, du siehst, also ich brauche da Hilfe, und du solltest mir helfen, Herr. Ich habe sowieso keine andere Hilfe außer dich. Das Haus brennt nicht. Weißt du, hast du wirklich ernstlich gebetet? Das Gewissen mahnt dich, bis du ernstlich betest und sagst, Gott, ich bitte dich jetzt, Vater, im Jesu Namen, zerreiß den Himmel. Ich habe keine Hilfe mehr. Und ich möchte lieber sterben, als so weitermachen wie bisher. Das wäre jetzt ernstliches Gebet. Oder das Gebet eines Bewährten, was eigentlich richtig übersetzt heißt. Oder, mir ist es schon mal passiert, ich habe geopfert und eine Stimme sagt, Johannes, du hast nicht genug geopfert, du solltest mehr opfern. Und da finden wir das in Portemonnaie rein, geopfert, und eine Stimme sagt, nein, du hast zu wenig geopfert. Du sollst. Ich weiß, wie das Gewissen einen fertig machen kann. Ich bin dreimal zum Portemonnaie gegangen und geguckt, und dann habe ich gemerkt, guck mal, wer manipuliert dich? Wer manipuliert dich? Das war der Teufel. Weißt du, auch der Teufel kann einen so bearbeiten, du hast zu wenig gebetet, zu wenig geliebt, zu wenig geglaubt, zu wenig geopfert, zu wenig gedient, zu wenig Zeugnis gegeben. Der Teufel ist der Ankläger der Brüder, so steht es in meiner Bibel. Wir werden nachher darüber zu sprechen kommen. Und der Rest, der dich dann so in Engpass treibt. Hast du zu wenig geopfert? Weißt du, und ich habe mich fast geärgert. Ich hätte gleich sagen können, was ich opfern soll. Und immer wieder einen Schein rausgeholt und wieder geopfert. Und immer noch zu wenig. Bis ich gesagt habe, das reicht mir jetzt. Weißt du, Du entscheidest, was du mit deinem Gewissen machst. Wie du dein Gewissen behandelst und ob du, wenn du da reden zulässt. Weißt du, wir haben drei Stimmen, die an unserem Gewissen arbeiten und reden zu unserem Gewissen. Da ist die Stimme Gottes, da ist der Teufel und da bist du. Und die vierte Stimme, das sind die anderen noch. Und so weiter. Und dann die Vorschriften und so weiter. Also wenigstens von vier Seiten wirst du so, wird dein armes Gewissen bombardiert. Und jetzt musst du entscheiden, das war der Herr. Und das war der Teufel. Guck mal auch zu Jesus. Seine Versuchung, das ist auch so eine Gewissenssache. Seine Versuchung, bist du Gottes Sohn? Bist du Christ? Bist du gläubig? Bist du voll Heiligen Geistes? Stehst du richtig in der Bibel? In den Verheißungen? Im Bund mit Gott? Dann spring! Und du wirst merken, dass du da reingelegt worden bist, wenn du springst. Wir sollten achten, wer behandelt und wer spricht zu unserem Gewissen. Also unser Gewissen ist sehr manipulierbar. Ist eine Wegmarkierung und das ist für dich, diese Wegmarkierung. Und du musst selber wissen, ich muss aufpassen. So, Geist, Seele und Leib ist eine geschlossene Einheit und sie müssen also als geschlossene Einheit auch betrachtet werden. Und dann erst, will mein Geist das? Will meine Seele das? Will mein Körper das? Und dann kann das Gewissen befragt werden. Ja, das ist okay. Nach der Bibel sollen wir ein ungetrübtes Gewissen haben. Also kein schlechtes Gewissen, ungetrübtes. Und das ist die Grundvoraussetzung für den Glauben. Was viele Leute dummerweise als Dämonen bezeichnen oder dämonische Angriffe sehen und so weiter, ist nichts anderes wie ein schlechtes Gewissen. Weil es gibt keine Dämonen als solches, es gibt nur schlechtes Gewissen. Und der Teufel benutzt das schlechte Gewissen, dass jemand so im Nacken dir sitzt und sagt, mach das, mach das, mach das. Und du willst es gar nicht machen. Der Gottlose flieht und niemand jagt ihn, steht in meiner Bibel. Wir werden diese Gottlosen gejagt durch ein schlechtes Gewissen. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Das ist, schlechte Gewissen ist das Rat, ist die Beratung der Gottlosen, die Empfehlung der Gottlosen. Mach das, mach das, mach das. Also diese Dämonen, was wir manchmal unter Dämonen verstehen, ist nichts anderes wie schlechtes Gewissen. Das Gewissen wacht über das, was wir gelernt haben oder wie wir erzogen worden sind oder geprägt vom oder geformt worden sind, beurteilt unsere Handlungen, Gedanken und Worte. Es gibt sogar ein kommunistisches Gewissen, muslimisches Gewissen, es gibt auch christlich geprägtes Gewissen, ein kirchliches Gewissen, ein religiöses Gewissen, ein esoterisches Gewissen. Der Esoteriker wird nie über die Straße mehr gehen, wenn die Katze so rübergelaufen ist. Oder wird nie im Zimmer 13 schlafen. Also das ist also dieses Gewissen, da macht es sich ganz... Weißt du, selbst wenn du nicht abergläubisch bist, aber in uns steckt, in uns von jedem steckt ein Abergläubiger. Nicht nur Gottloser, sondern auch ein Abergläubiger. Ich komme nachts oder abends, 11 Uhr, im Dunkeln, Spätsommer, komme raus aus einer Versammlung, draußen brennt noch Licht, und plötzlich setzt sich ein schwarzer Vogel mir auf die Schulter. Du, ich kriege Gänsehaut. Ich war ganz allein, ich habe mich so erschreckt. Ich habe gedacht, kommt der Tod zu mir geschritten? Das war vor 30 Jahren vielleicht so. Ich habe so Angst gekriegt, habe ich gedacht, was ist das? Und ich musste mich von diesem Gewissensdruck, von dieser Gewissensspannung befreien. Armer Vogel, du hast dich nur verirrt bei mir. Weißt du, um das zu verarbeiten, wir müssen Gewissenseindrücke, die auf uns zukommen, wir müssen sie verarbeiten. Wenn du dir nach Hause nimmst, du kriegst Albträume. Du denkst tatsächlich, guck mal, das war ein Wink aus der unsichtbaren Welt, du wirst bald sterben. Oder kommt irgendwas Böses auf dich zu. Das kann aber auch genauso durch Albträume passieren, dass du einen komischen Traum hast. Wenn der Traum nicht, ein göttlicher Traum kommt zweimal oder dreimal sogar. Wenn es nur einmal war, kannst vergessen und sagst, Dankeschön, war eine schöne Unterhaltung, liebe Seele, aber mehr auch nicht. Aber wenn Gott immer wieder, Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen, zwei oder dreimal, nicht einmal. Einmal, das kann eine Fantasiegebilde sein, Einbildung, also da wäre ich nicht so sicher. Es gibt also verschiedene, von verschiedenen Seiten geprägtes Gewissen. Und es hängt davon ab, wo du aufgewachsen bist, aber letztendlich, was gut und böse ist, das weiß jeder Mensch. Auch der Kannibale. Der Kannibale wird nicht einfach nur drauf losgehen und die Menschen anfangen zu fressen. der Frist aus bestimmten Gründen und Anlässen. In meiner Bibel heißt es, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Das ist dieses Echo von drüben, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, das heißt also meinem Gewissen. Und in meiner Bibel heißt es einmal, Gott ist größer sogar als unser Gewissen. Wenn unser Gewissen, selbst wenn unser Gewissen uns verdammt und Gott nicht verdammt, dann vertraue ich Gott mehr als meinem Gewissen. Und wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind sie vergeben, auch wenn du dich noch als Sünder fühlst. Das Gewissen braucht immer die Bestätigung Gottes. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Das Gewissen ist nur das Maß, die Messung, ob es ausschlägt oder nicht, heiß oder kalt, die Nadel, die das immer anzeigt, in welche Richtung das geht, so wie beim Kompass, aber mehr auch nicht. Du kannst das Gewissen nicht gleich setzen, das ist der Herr, das mache ich so. Weißt du, viele Leute legen den Willen Gottes sich mit dem Gewissen fest. Weißt du, du bist überzeugt, das ist so und so bleibt es und nicht anders. Das ist deine Einbildung. Es braucht dieses Feedback von Gott. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass es so ist. Und ihr werdet inne werden, ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Das ist, dein Gewissen muss also von Gott überzeugt werden, nicht, dass du von dir selbst überzeugt bist. Ja, das ist meine Meinung, hier bin ich, hier bleibe ich und ich werde keinen Millimeter gehen. Das ist Sturheit. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern mit Dummheit. Das Gewissen ist nur ein Mitwisser. Nicht Mitesser, sondern Mitwisser. Der weiß viel zu viel manchmal, was er gar nicht alles wissen dürfte. Deshalb haben die Leute, wenn sie ums Sterben geht, so große Probleme, weil das Gewissen da ist und uns zu viel sagt, was da alles los ist. Plötzlich kommt alles alte, frühere hoch. Gewissen ist das, was alles in uns so aufzeichnet, registriert, Erfahrungen, Erlebnisse. Da läuft alles zusammen. Das wird dort alles zusammengetragen und dann wird es geordnet, untersucht. Das Gewissen ist etwas, was dich sicher macht und muss dich sicher machen. Ich denke an Galileo Galilei und die Erde dreht sich doch. Er war überzeugt. Egal, ich widerrufe, ich könnte diesen Widerruf nehmen, aber die Erde dreht sich doch. Weißt du, wenn du das innen drin weißt, dann kannst du sogar dafür sterben. Und wenn es das göttliche Gewissen, das von Gott inspirierte Gewissen, wenn der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt, wenn du diese innere Überzeugung hast, dann kannst du dafür auch sterben. Wenn du das nicht kannst, dann war es nicht von Gott. Die Frage ist immer, wenn ich so die Leute frage, wenn sie dann so überzeugt sind, ja, kannst du mit deinem Leben unterschreiben? Nicht nur mit deinem Blut, sondern mit deinem Leben. Kannst du mit deinem Leben unterschreiben? Also die Erde dreht sich doch. Oder Sokrates, als er sein Todesurteil annimmt und dann trinkt, er hört auf sein Gewissen. Sokrates hört auf sein Gewissen, als er den Giftbecher trinkt und dann sagt er noch dabei, diese Stimme ertönt immer dann, wenn mich von etwas abhalten soll. Also die Stimme des Gewissens. Aber ich trinke diesen Becher, weil meine Gewissensstimme mir nichts sagt, ich darf nicht trinken. Also auch wieder die andere Seite. Es verbietet etwas oder es erlaubt mir etwas. Oder verbietet es mir nicht. Gibt mir Frieden. Und Gott ist ein Gott des Friedens. Das heißt Gewissen, ihr werdet inne werden. Weißt du, du kannst es nicht beweisen, warum, wieso einer so fest überzeugt ist, was er jetzt weiß oder wie er sich verhält. Deshalb, es gibt auch bestimmte Situationen, wo Gewissensentscheidung gefordert wird. Bundestag. Parlament, bestimmte sagen, da geht es nicht mehr um Parteien, welche Partei, sondern Gewissen entscheidet. Und es gibt im Leben so viele Stellen und Plätze, wo das Gewissen entscheiden muss. Dann kannst du niemanden fragen, den Pastor, soll ich den Räuber gefallen aufheben oder nicht? Verstehst? Natürlich, du kannst mit gutem Gewissen weiter zur Andacht gehen, wie dieser Levit oder Priester. Aber Jesus sagt, der barmherzige Samariter, der den dann aufgehoben hat, in die Herberge gebracht hat, der hat nur nach seinem Gewissen gehandelt. Hast du ein gutes Gewissen? Die Frage. Es ist wichtig vielleicht, bevor wir weitermachen heute, gutes Gewissen zu haben, heißt für mich auch, seine Lebensgeschichte zuerst mal aufzuarbeiten. Viele Leute haben das nicht gemacht. Ich weiß nicht, was da bei Ihnen noch passieren muss, alles, bis Sie soweit sind, dass Sie Ihre Lebensgeschichte aufarbeiten, Ihr Leben mit sich selbst in Ordnung bringen. Ich sage, das Leben mit sich selbst, nicht nur mit Gott, mit sich selbst in Ordnung bringt. Da ist so viel Spannung da. Dass du die Vergangenheit bereinigst, was da passiert ist. Du glaubst, es ist mit dir alles in Ordnung. Ich habe auch alles geglaubt, dass mit mir ist alles in Ordnung, bis ich einen schweren Unfall hatte und im Koma lag oder nur ein paar Minuten vielleicht im Koma lag. Und dann sehe ich, während ich vom Motorrad runterfliege und an die Wand aufpralle und eine Art Gehirnerschütterung erlebe, in dem Moment sehe ich den Weg zum Himmel. Ich bin ja Kind Gottes, bin getauft, bin wiedergeboren. Bei mir ist alles in Ordnung. Also ich bin, und ich zu der Zeit dachte, ich wäre der einzige Heilige auf dieser Welt. Also ich, weißt du, alle anderen sind irgendwie ein bisschen komisch, aber du bist in Ordnung so und liebst den Herrn. Und in dem Moment, wo ich, Gott lehrt mich, weißt du, das ist die Schule Gottes. Durch das Gewissen wirst du so trainiert und für die Ewigkeit zubereitet. Und dann fliege ich in den Sekunden, Bruchteilen von Sekunden, während ich vom Motorrad wegfliege und an die Wand aufpralle, sehe ich den Weg zum Himmel. Oh, wunderbar. So kurvenreicher Pfad, so wie Motorradfahrer lieben. So schöner, kurvenreicher Pfad. Und dann stehen drei Kerle auf diesem Weg breitbeinig und lassen mich nicht vorbei. Und ich will dort hinten zu diesem Palast, hoch auf dem Berg. Und die stehen da. Und weißt du, was das Schlimme war? Ich habe drei Leute erkannt. Diese drei, die mir in den Weg standen. Da gab es einen Techtelmechtel irgendwo. Ich dachte, es ist alles in Ordnung. Ich habe meine Schuld bezahlt. Also ich habe sogar bezahlt finanziell, was die betroffen hat. Ich bin in Ordnung. Aber in der unsichtbaren Welt war die Sache nicht in Ordnung. Und als ich wieder gesund war, bin ich auf alle drei zugegangen. Ich habe gesagt, ich wäre beinahe tot, wäre in der Ewigkeit gewesen. Und ich habe eine Vision gehabt oder so ähnlich habe ich es erzählt. Und du standst mir im Weg, der andere auch noch, zwei andere auch noch. Wir waren Freunde, wir haben uns gekannt. Und zwischen uns war irgendwas. Und dann habe ich dich gesehen und ich möchte, dass zwischen uns und dir und mir nichts mehr ist. Also wenn ich sterbe, ich möchte nächstes Mal in den Himmel gleich durch und du musst mir nicht in den Weg stehen. Und weißt du, wir sind so lieb und so freundlich auseinandergegangen. Der eine ist so ein Autovertreter, große Firma hat er inzwischen. Ich habe den vor ein paar Jahren besucht im Bayerischen Wald so und wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Aber es war wichtig, dass man darüber gesprochen hat. Denn wir waren beide schuld. In dem ersten Fall, wir waren beide schuld. Beide haben was gemacht, was nicht richtig war. Was man nicht machen sollte. Aber dann, du, vergib mir. Und es ist eine schlimme Sache gewesen. Ich kann nur vielleicht sagen, wie schlimm das ist. Weil oft, weißt du, wenn es nur ein bisschen gekracht hat, das ist okay. Aber wir haben in der Schule gelernt, wie man Schwarzpulver herstellt. Und wir haben um Schwarzpulver gebastelt und ein Fahrradrohr genommen, unten zugemacht und dann Schwarzpulver rein. Und dann muss ich noch in der Apotheke gehen und was holen. Und als ich zurückkomme, ist das Ding in die Luft gegangen. Garagenwand rausgedrückt und dem sind alle Finger ab. Verstehst du? Und das war die Geschichte. Wir haben beide rumgemacht, beide dann gebastelt. Eigentlich bin ich nicht schuld. Ich kann sagen, das geht mich nichts an. Aber wir waren beide in der ganzen Sache drin verwickelt. Und dann, vergib mir. Guck mal, ich habe noch meine Finger, aber du hast jetzt nicht mehr die Finger. Und die sind immer angewachsen. Und weißt du, das sind solche Momente, die dann einen beschäftigen in der Ewigkeit. Aber Gott hat ihm Gnade geschenkt. Seine Kinder haben alle Finger. Das ist alles so nett und so schön. Nur als Beispiel. Bring dein Leben in Ordnung. Wenn dein Gewissen dich mahnt, wenn dein Gewissen irgendwo was zeigt, du, da ist noch was. Warum geht dir irgendjemand aus dem Weg? Es kann sein, dass dir jemand ständig aus dem Weg geht. Will mit dir nichts zu tun haben. Ihr wart gute Freunde, Sandkastenkameraden, Kameradinnen. Und da geht jemand dir ständig aus dem Weg. Und du machst dir keine Gedanken. Ich bin Kind Gottes. Aber wie sieht es, warum ist das Verhältnis da gestört? Vielleicht ist irgendetwas. Gib dem Gewissen nach. So wie der Zachäus, wo ich jemanden betrogen habe. Es ist Geschichtsaufarbeitung, nicht Verdrängung und Verschiebung irgendwie. Weißt du, wir können das alles verschieben, hier geht's noch. Aber dann wird alles offenbar werden eines Tages. Wir haben eine Schönfärberei in unserer Geschichte irgendwo. Wir verharmlosen alles, kehren unter dem Teppich, verniedlichen, ach ja, der Herr hat alles vergeben. Aber Heiligung ist die Aufarbeitung unserer Privatgeschichte, unserer Lebensgeschichte aus dem unsichtbaren Bereich. Und ist als, eigentlich, Heiligung ist nichts anderes wie Versöhnung. Versöhnung, du hast vielleicht schlechtes Gewissen. Warum besuchst du deine Mutter nicht? Oder besuchst nicht deine Familie? Warum hast du keinen Kontakt da zu deinen Eltern? Oder Versöhnung in der Gemeinde. Warum gehst du bestimmten Leuten aus dem Weg? Machst einen großen Bogen? Aufarbeitung des Gewissens. Wie arbeite ich das Gewissen? Hast du ein gutes Gewissen zu allen Menschen? Stell dir mal vor, wir stehen alle in der Ewigkeit. Und wir werden alle in der Ewigkeit stehen, ob wir wollen oder nicht. Da wirst du nicht gefragt. Plötzlich stehst du dort. Und wachst auf plötzlich und da stehst, siehst, wie viele Leute dir so in den Weg stehen noch. Das wird Fegefeuer für dich sein. So ein Fegefeuer möchte ich behandeln. Ich denke, das ist besser, jetzt das Fegefeuer durchzumachen, als nachher in der Ewigkeit. Da ist die Ehebrecherin. Da wird die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt, wird zu Jesus gebracht und die soll gesteinigt werden. Die sitzt da in der Mitte und der Herr Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gut, die ist auf frischer Tat ertappt. Eigentlich hätte der Mann auch dazu gehört, aber der war nicht da aufzutreiben, wahrscheinlich in dieser Gesellschaft leider bis heute. Man findet immer einen Schuldigen und diese Frau wird jetzt angeklagt. Und Jesus beginnt im Sand zu schreiben. Was er geschrieben hat, ist jetzt egal, frag mich nicht, aber er beginnt zu schreiben und er sagt, wer ohne Sünde ist, bitte werft den ersten Stein. Denn der erste Stein ist der Auslöser nachher für die Steinigung, dann darf sie gesteinigt werden. So, und ich weiß, was es bedeutet. Ich habe eine Frau in Nigeria mal von der Steinigung rausbefreit. Ich habe hunderte von Briefe geschrieben. Die sollte gesteinigt werden, weil sie da Ehebruch begangen hat. So ähnliche Situation wie diese Frau in der Bibel. Und habe alles mobil gemacht, dass diese Frau bis heute nicht gesteinigt ist, Rechtsanwälte eingeschaltet und dergleichen. Hunderte von Briefen und andere Leute mobil und aktiv gemacht, die ist nicht gesteinigt worden. Aber Jesus hat es vor 2000 Jahren sowas Ähnliches gemacht. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, was es kostet, Menschen vor einer verrückten Handlung abzuhalten. Die ist des Todes schuldig. Ja, aber wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und Jesus schreibt, plötzlich sind sie alle weg, nur noch Jesus und die Frau. Und dann sagt der Frau, wo sind deine Ankläger? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einsteige zur Aufarbeitung des Gewissens. Frau, wo sind deine Ankläger? Wenn Gott dir deine Sünden vergeben hat, dann sind deine Ankläger nicht mehr da. Dann sind sie alle verschwunden. Frau, wo sind deine Ankläger? Du hast erst Frieden, endgültigen Frieden, wenn die alle gegangen sind. Wenn kein Ankläger mehr da ist. Frau, wo sind deine Ankläger? Weißt du, nicht nur, dass die Frau da jetzt vor der Steinigung bewahrt worden ist, das ist nicht das Wunder. Das Wunder ist, dass da kein Ankläger mehr da war. Und das ist ein Bild für uns, wie wir erlöst werden. Und auch bei uns müssen alle Ankläger verschwinden. Sich davonschleichen. Die wollen nicht mehr dabei sein, nicht mehr zu tun haben mit der ganzen Geschichte. Wahrscheinlich haben die selber gespürt, jeder hat so viel Dreck am Stecken. Also wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Weißt du, alle, die irgendwo ein Anrecht an dir haben, die müssen verschwinden. Schlangen kannst du vertreiben, aber Gefühle kannst du nicht vertreiben. Weißt du, bei Schlangen, da musst du nur ein bisschen in die Hände klatschen und dann sind sie fort. Dämonen kannst du vertreiben, Gedanken kannst du vertreiben, aber das schlechte Gewissen, wie ist es mit dem schlechten Gewissen? Die kann nur Jesus vertreiben, die ganzen Ankläger, alle deine Ankläger. Gott sorgt dafür, dass die alten, unbezahlten Rechnungen bezahlt werden. Macht er. Und dann hast du erst ein gutes Gewissen. Denn Gott führt über alles Buch. Nichts ist bei ihm ungeschehen. Alles, was geschehen ist, ist festgehalten, wird verewigt und wird nichts vergessen. Glaub doch nicht, dass bei Gott irgendetwas durchgeht. Nichts. Bei Gott geht nichts durch. Aber die Ankläger müssen gehen. Diese ganzen Staatsanwälte, die da stehen und sagen, warten Sie mal. Nachdem Jesus geschrieben hat, haben die Ankläger nichts mehr zu tun gehabt. Was er geschrieben hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, Jesus hat das letzte Wort gehabt. Frau, wo sind deine Ankläger? Sünden, die im Sand geschrieben worden sind, werden vom Wind verweht. Die muss Jesus in den Sand schreiben und wieder zuwischen. Sünden, für die darf es keine Spur mehr geben, wie die entstanden sind, wie die zustande kamen. Weißt du, das, dann erst hast du ein gutes Gewissen. Wenn du alles noch nachvollziehen kannst, die ganzen Akten von Anfang bis zum Schluss, wenn du noch alles so aufarbeiten kannst, nochmals aufrollen nach Jahren und Jahrzehnten, oft nach Jahrhunderten, nach 50 Jahren vielleicht, so wie bei uns die Archive. Weißt du, Sünden vom Wind verweht, einfach da ist kein Zusammenhang, du weißt gar nicht, da ist was. Wir haben in der Bibel, weißt du, ich will in der Bibel die Bibel Gottes mal lesen, sein richtiges Buch, das Original. Was wir hier haben, ist ein verstümmeltes Buch auf dieser Erde. Da steht, Judah tat das und das und das und das. Und ich sitze da und grübel und denke drüber nach, was soll denn das sein? Was hat der Judah wirklich getan? Und er war wirklich kein braver Junge. Der war wirklich kein Junge. Und er tat das und das und die Söhne Judas taten das und das. Und weißt du, dann gucke ich nach im Original, was steht da? Zerstörter Text. Da ist vielleicht Holzwurm gewesen oder Säure drüber gefallen, zerstörter Text. Und das ist nämlich, das ist Versöhnung. Da ist was passiert, da kannst du nicht ungeschehen machen, dass da was passiert ist, aber zerstörter Text. Und das ist auch mit deinem Leben, damit du gutes Gewissen hast, man tut es da das und das. Und jetzt möchtest du genau wissen, was hat er da gemacht am 1. Januar 2000 oder 2005 oder 2010 oder 2020. Was hat er genau getan? Zerstörter Text. Einfach, ist nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Das kannst du wieder rauskehren und raussaugen, rausfiltern. Aber der Text ist zerstört. Jesus schreibt die Sünden in den Sand und will sie wegwischen, auslöschen, vergeben, sie ungeschehen machen. Und das macht er, permanent. Am Kreuz hängt der Sohn Gottes, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist so ein Akt, ein Gebet für alle Menschen. Wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte, wärst du und ich nicht gläubig geworden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hat auch für die gebetet, die ihn abgelehnt haben. Sogar für den, der ihm die Nägel durch die Hände gebohrt hat. Dem Soldat, der ihm das Speer in die Seite gedrückt hat. Es gibt niemanden, für den Jesus nicht gestorben wäre. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht. Aber das Schöne dabei ist, dass bei der Kreuzigung Jesu etwas passiert. Da wurde ein Mörder, ein Schwerverbrecher, der des Todes schuldig war, der wurde ausgetauscht. Barabbas, dieser Mörder Barabbas, war der Erste, der für Jesus freigelassen wurde, oder wegen Jesus freigelassen wurde. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, haben die geschrien. Weißt du, und plötzlich sagt Pilatus, gut, nehmt den Barabbas, wenn ihr schon wollt, dass der gekreuzigt wird, nehmt diesen Mann. Und er wurde freigelassen. Und jetzt geht dieser Schwerverbrecher spazieren durch die Menge, Menschen auf dem Gewissen, was weiß ich, was der alles angestellt hat. Und er geht, als wenn nichts passiert wäre. Und der andere geht ans Kreuz. Der erste freigelassene Erlöste, mit einem guten Gewissen, der ist kein Verbrecher. Seine Strafe sühnt ein anderer. Der Ankläger heute ist der Satan. Und Satan ist der Ankläger, der auf dich mit dem Finger zeigt und auch dein Gewissen sehr stark beeinflusst. Satan ist, der dein Gewissen mehr beeinflusst, als du denkst. Es sei denn, du öffnest dich für den Heiligen Geist. Er klagt dich an wegen deiner Sünden. Mach dich schwach. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt hier. Da ist in Afrika ein Missionar, der hat einen Diener im Haus und einen Diener im Garten. Den alten Diener im Haus, knorrig, kantig, bitter, da kann nicht mehr viel tun, aber ein bisschen zum Haus aufräumen kann er. Und der Junge hat einen Spaß und eine Vorliebe gehabt. Er hat immer mit so seine Steinschleuder geschossen, gerne so auf Vögel, ganz besonders auf Enten und Gänse. Und dann kommt so ein Gänsezug vorbei und was macht er? Nimmt und trifft die erste Gans sogar und nimmt die Gans und verscharrt, kommt nach Hause, sagt der alte, knochige, knarrige Diener, Du, hol mir mal Wasser. Nein, das ist deine Arbeit, Wasser zu holen oder Geschirr zu spülen und sowas. Deine Arbeit. Denk an die Gans. Und dann musste der arme Kerl alles machen. Der Alte saß da einfach und hat so geguckt und sagt, mach das, mach das, mach das. Und der sagt, nein, das ist deine Arbeit. Denk an die Gans. Und er ist fast fertig geworden. Er war fix und fertig. Warum viele Menschen fix und fertig sind, weil sie auch irgendwo eine Gans verscharrt haben. Denk an die Gans, was da passiert ist. Dieses schlechte Gewissen. Und dann schließlich, wie werde ich dieses schlechte Gewissen los? Dann wusste ich, jetzt geht's nicht mehr. Ich bin Sklave von diesem alten, knorrigen, kantigen, böswilligen Diener. Der Missionar muss bald kommen. Ich gehe in die Stadt, ist losgerannt und hat gewartet auf dem Bahnhof, bis der Missionar eintrifft. Er wusste, jetzt ist Zeit. Und tatsächlich, der Missionar kam und sagte, Missionar, Entschuldigung, vom ersten Tag, als du weg warst, war ich dir ungehorsam. Ich habe die Gans erschossen oder erschlagen und die verscharrt unter Gebüsch dort und dort. Bitte sei nicht so böse. Ach, sagte er, das habe ich sowieso gewusst, dass du dich nicht beherrschen kannst. War alles in Ordnung. Und der ist nach Hause gerannt und sagt, wo warst du? Wo hast du dich jetzt rumgetrieben die ganze Zeit? Ich denk an die Gans. Und so weiter. Sagt er, ich brauche nicht mehr an die Gans zu denken. Das weiß schon der Missionar, was mit der Gans auf sich hat. Weißt du, wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn wir offenlegen, wenn du etwas versteckt hältst, weißt du, du wirst immer manipuliert, du wirst bedrückt. Du bist Sklave, ja, ich mache alles, was du sagst. Wenn Leute schon zu mir so kommen und sagen, ich mache alles, was du mir sagst, dann weiß ich, irgendwo ist eine Sünde, versteckte Sünde, irgendwo ein schlechtes Gewissen. Der macht alles, was ich sage. Ein normaler Mensch macht nicht alles, was ich sage. Der denkt drüber nach, der prüft es und so weiter. Aber ein Sklave, ein Knecht, ein Schuldiger, der macht alles, was ich sage. Das gilt für deinen Bereich auch irgendwo. Wenn jemand kommt und sagt, ich mache alles, was du sagst, ist er dir irgendwo schuldig geworden. Also der Sache auf den Grund gehen. Satan ist der Ankläger, hat dich zur Sünde verführt, hat dir das schlechte Gewissen verursacht und für ihn existiert dein schlechtes Gewissen, egal was da ist. Theoretisch bist du für ihn immer noch ein Sünder. So wie dieser Barabbas, du bist ein Mörder, aber der ist frei, der ist begnadigt. Der darf rumlaufen jetzt, weil Jesus für ihn gestorben ist. Und wenn du weißt, Jesus ist für mich gestorben, ich darf als Barabbas frei herumlaufen, bin getrost und gelassen. Aber du wirst so lange Sklave Satans bleiben, solange du Schuldgefühle hast, dich schuldig fühlst und dein Gewissen dich verdammen darf und kann. In meiner Bibel heißt es, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an ihm. Wenn du in Christus bist, ist nichts mehr Verdammliches. Für dich ist Jesus gestorben, du darfst ganz frei rumlaufen. Durch Jesus bist du mit Gott versöhnt, ist ein Geschenk, das du annehmen sollst. Du darfst dein Leben jetzt ungeniert weiterleben. Und dieser Barnabas lebt weiter, darf nach Hause zu seiner Familie, wird nicht hingerichtet. Jesus sagt, und ich verdamme dich auch nicht, Frau. Wo sind deine Ankläger? Und ich verdamme dich auch nicht. Jetzt lebst du so, jetzt kannst du weiterleben, wie diese Frau, wie sie immer leben wollte, anständig und so weiter. Geh hin und sündige nicht hinfort, nicht mehr. Das ist also mit reinem, guten Gewissen zu leben. Einfach zurückkommen zum Leben wieder, ohne schlechten Gewissen, gelöst. Und du lässt die alte Vergangenheit dort. Frau, wo sind deine Ankläger? Gott hat noch nicht die Verantwortung für deine Vergangenheit übernommen. Er hat noch nicht, und die musst du noch selber übernehmen. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er hat gesagt, es ist alles vollbracht. Die Verantwortung für deine Sünden ist jetzt bei dir, dass du es annimmst und sagst, jawohl, ich, Barabbas, du kannst nach Hause gehen. Aber so viele Leute gehen nicht nach Hause. Die wollen wieder beim Gefängniswärter bleiben. Die wollen im Gefängnis bleiben. Bin ich wirklich frei? Ist das nicht eine Einbildung? Ist das nicht ein Fata Morgana, was jetzt mit mir passiert? Oder deine Vergangenheit ist von Gott gelöst. In Jeremia 31, Vers 34, ich will dir vergeben alle deine Schwächen. Und das ist, was Gewissen auch macht. Gewissen kreide dich immer schon deine Schwächen an, bei Christen besonders. Deine Schwächen. Dann, ich will dir vergeben alle deine Fehler, alle deine Versagen, alle deine Missetaten. Ich will nicht mehr an deine Sünden denken, sagt Gott. ich will nicht mehr an deine Sünden denken. Mich nicht mehr an die Sünden erinnern. Das ist also gutes Gewissen zu haben. Wenn Gott sich nicht mehr an deine Sünden erinnert. Sünden sind erst vergeben, wenn der Ankläger gegangen sind. Wenn keiner mehr da ist. Wo sind deine Ankläger? Wenn du schlafen kannst, sterben kannst, wenn du es so mit dir und Gott und der Welt Frieden gemacht hast. Sünden sind erst vergangen, wenn man nicht mehr daran denkt. Nicht mehr daran denken muss jeden Tag. Vielleicht denkst du mal zwischendurch, mal okay. Aber wenn dass man gar nicht mehr daran denkt, gar nicht mehr erinnert wird und es nicht mehr hochkommt oder dass man traurig wird, hätte ich bloß damals aufgepasst, wäre mein Leben heute ganz anders verlaufen. Oder wenn sie einem nur Ruhe geben würden. Deine Sünden sind erst vergeben, wenn sie dich nicht mehr belasten, in welcher Form auch immer. Wenn du weitermachen kannst, wie du eigentlich möchtest, dich entfalten und entwickeln. Wenn du nicht mehr darüber sprichst. Wenn Menschen immer wieder ihre alte Geschichte erleben. Weißt du, wir müssen aufpassen, wie wir Zeugnis geben. Wir erzählen oft, ich habe mit Drogen gedealt, ich war eine Prostituierte, ich war das und ich war das und weißt du, was das alles ist? Satanverherrlichung. Wir sollten die großen Taten Gottes erzählen. Ich habe Gnade gefunden. Leute, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Mir sind meine Sünden vergeben. Und welche? Das ist jetzt egal. Du musst nicht die Sünden aufzählen. Wenn du die Sünden aufzählst, verherrlichst du nur den Teufel. Und wenn du keine Sünden hast und immer noch lebst, dann danke Gott, dass du von Gott bewahrt worden bist und nicht in Sünde gefallen bist. Und dann kannst du Zeugnis geben, ich lebe, weil die Gnade Gottes mich bis hierher gehalten hat. Und das ist größere Gnade, nicht gesündigt zu haben, als zu sündigen und ein Zeugnis zu geben. Weißt du, wir sind da gleich Nicky Cruz oder sowas, die Geschichten. Was war das für ein Verbrecher? Vom Gangster was haben wir da gehabt das letzte Mal? So eine Beschreibung zum Kind Gottes oder Diener Gottes. Weißt du, Gott interessiert nicht, was du Gangster war. Weißt du, ihn interessiert unsere alte Geschichte nicht. Jesus hat nie gefragt, wie oft hast du die Ehe gebrochen, wie viele Menschen hast du erschossen oder was hast du auf dem Gewissen alles. Weißt du, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige nicht. Wo sind deine Ankläger? Und das Große dabei ist, keine Ankläger mehr zu haben. Dir tut nichts mehr weh. Und wenn du erzählst von deiner Vergangenheit, von früher, dann weinst auch nicht mehr. Also wenn du noch weinst, da sind auch deine Gefühle noch nicht ganz ausgeglichen. In Hiob Kapitel 8, Vers 12, Hiob 8, Vers 12, ich will vergeben alle deine Fehler, sagt Gott, und nicht mehr an deine Sünden denken. Ich will dir vergeben alle deine Fehler, nicht nur deine Sünden, deine Fehler. Viele leben mit Vergangenheitskomplexen oder Resten aus der Vergangenheit, die sie irgendwo nicht ganz zu verdrängen geschafft haben, die immer wieder so hochkommen. Das verwirrt sie, verunsichert und beraubt sie unter Umständen sogar noch. Man hat mich nicht verstanden. Oder ich habe es ihnen gesagt, aber die haben mir nicht zugehört. Da ist vielleicht etwas, was nicht verarbeitet worden ist oder verdaut. Eigentlich nicht die anderen müssen deine Fehler verdauen und verarbeiten. Du musst deine Fehler verdauen und verarbeiten. Dass du dich ärgerst, das ist dein Problem, nicht der anderen. Also wenn ich mich ärgere, spürt der andere nichts davon. Da kann ich mich noch so wütend noch anstellen und so ärgerlich. Ich kann kochen und platzen. Aber der spürt nicht, der sitzt da und sagt, was will denn der eigentlich? Das Problem liegt bei dir. Die Problembewältigung, Vergangenheitsbewältigung ist eine private Sache allein bei dir. Du musst dich am Schopf nehmen mal und dich hochziehen. Wo sind deine Ankläger? Die sind alle gegangen. Deine Ankläger sind so lange da, bis Jesus sie fortschickt. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das war der Schlüssel. Die Ankläger, die leben auf deine Kosten. Sie belasten deine Gedanken und die Dämonen sitzen auf die Nerven. Die belasten deine Nerven, kitzeln dich ständig, reizen dich ständig, lähmen dich. Also versuch das Unterdrückte, das du versuchst mit eigener Kraft zu unterdrücken. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Der hat mich verführt und der hat mich dahin gebracht, der Mann. Nein, die Frau sitzt da als Ehebrecherin auf frischer Tat. Aber Jesus sagt, wer ohne Sünde von euch ist jetzt, der kann anfangen. Weißt du, du kannst nichts ungeschehen machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist so wichtig, dass du jetzt Jesus für dich sprechen lässt. Und die Frau war so klug, so blöd wie sie war mit Sündigen, so klug war sie im Gerechtwerden. Sie war so klug, sie ließ Jesus sprechen. Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat sich auch nicht verteidigt. Sie hat sich auch nicht gerechtfertigt vor Jesus. Sie hat den Mann nicht angeklagt bei Jesus. Nein, sie saß da und sie ließ Jesus sprechen. Wie bearbeite ich meine Vergangenheit? Lass Jesus über deine Geschichte sprechen. Über das, was war. Lass Jesus den Richter sein. In deinem Fall. Das Böse und das Negative muss gelöst werden, aufgelöst werden. Der Knoten muss gelöst werden. Dann geht es wieder weiter. Und das muss im Kopf gelöst werden, im Herz gelöst werden, in der Seele gelöst werden. Und erst wenn alle weg sind, dann bekommst du Gnade. Und Frau, wo sind sie? Ist da noch irgendeiner da in dem Busch irgendwo? Und dann sagt Jesus, und weil sie nicht mehr da sind, auch ich verdamme dich nicht. Auch ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das war diese Rechtfertigung. Erst dann hat sie eine neue Vergangenheit, eine neue Geschichte. Erst wenn es keine Ankläger mehr gibt, dann hast du Ruhe. Stell dir mal vor, jetzt geht sie nach Hause und die treffen. Und vielleicht von denen, die sie steinigen wollten, die können nichts sagen. Die können nicht sagen, Frau, du bist jetzt des Todes schuldig. Wir hätten dich steinigen können. Du bist auch nicht besser, mein Lieber. Die hätte denn sagen können, du hättest den Stein werfen können. Aber Jesus hat mich begnadigt. Er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und du warst auch dabei und du hättest werfen können den ersten Stein, aber du bist nicht ohne Sünde. Also halt's Maul und bist fertig und ist weitergegangen. Wenn sie anständig gewesen wäre, hätte sie es gesagt. Dann hast du was in der Hand. Wenn der Herr dich gerechtfertigt, hast du was in der Hand. Du selbst wirst der Ankläger sonst nicht los. Du nicht. Wir nicht. Die hören nicht auf dich. Die nehmen von dir keine Notiz. Wer bist du? Was willst du uns aber sagen da? Du musst jemanden da haben, der aus der anderen Welt kommt. Das ist Jesus. Jesus sagt, Frau, weine nicht. Eine andere Geschichte jetzt ganz schnell, weil ich für Frauen heute habe. Ich weiß nicht warum. Aber weißt du, Frau, weine nicht. Da geht es um das Kind Todes und so weiter. Frau, weine nicht. Auch so eine Geschichte. Was es auch immer der Anlass dazu war. Es hat keinen Zweck. Du kannst sowieso nichts verändern, Frau. Und das gilt für uns Männer genauso. Frau oder Mann, weine nicht. Du kannst sowieso nichts verändern. Es wird nicht anders. Du kannst die Sache nicht ungeschehen machen, wenn ich jetzt auf diese Ehebrecherin nehme. Und die hat bestimmt geheult. Denn es war Frau. Und zwar der Frau, weine nicht. Du hast erst eine andere Lebensbiografie, wenn du mit deiner Lebensgeschichte versöhnt bist. Dann kannst du dich selbst annehmen, jetzt bin ich keine Ehebrecherin mehr. Jetzt bin ich kein Mörder mehr. Barabbas. Jetzt habe ich mein Leben wieder geschenkt bekommen. Jetzt fange ich ein neues Leben. Ohne diesen Druck des schlechten Gewissens. Jetzt führe ich ein ausgewogenes und ausgeglichenes Leben. Jetzt kann ich leben, wie ich immer leben wollte. Mit sich selbst versöhnt. Hast du gutes Gewissen? Weißt du, ich möchte nicht nur von dem guten Gewissen sprechen und dir das gute Gewissen schmackhaft machen, aber ich will jetzt auch praktisch und konkret werden. Erst dann lebst du ein versöhntes Leben, wenn du mit Gott versöhnt bist, mit der Ewigkeit versöhnt bist. Dann genießt du das Leben. Mit sich selbst versöhnt heißt, also das ist wichtig, mit sich selbst. Was nützt es, wenn du mit Gott versöhnt bist, aber du bist mit dir selbst nicht versöhnt? Was nützt es dir, wenn du mit anderen versöhnt bist und nicht mit dir selbst versöhnt bist? Das größte Problem ist, die Leute sind mit allen möglichen Leuten vielleicht in Ordnung, aber sie sind mit sich selbst nicht in Ordnung. Mit sich selbst versöhnt heißt, mit seinem Körper versöhnt. Den Körper annehmen, wer ist. Du hast nur noch 4 Finger an einer Hand. Was sollst du? Du musst jetzt mit diesen 4 Finger leben. Versöhnt mit deiner Behinderung. Weißt du, dass man ständig hadert? Ich habe Diabetes oder ich habe das und ich habe das. Versöhnt mit seiner Behinderung. Versöhnt mit den Mängeln, die du hast. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Verstehst du? Sich selbst annehmen. Viele Leute können sich selbst nicht annehmen. Das ist so wichtig. Und du hast schlechtes Gewissen. Er lässt andere laufen und du wirst immer minderwertiger und minderwertiger und minderwertiger. Mit sich selbst versöhnt heißt für mich, mit seinen Schwächen versöhnt. Welche Schwächen hast du? Was sind deine Schwächen? Dass du Schokolade magst? Ein paar Süßigkeiten. Versöhnt mit den Schockerlebnissen, die du gemacht hast. Wir machen alle Schockerlebnisse oder traumatische Erlebnisse, das wir haben. Ja, das ist mein Leben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen, dass ich gar nicht mit meinem Schicksal hadere. So viele Leute hadern mit dem Schicksal und sind mit ihren Schockerlebnissen, mit einem Unfall. Weißt du, ein Sekundenschlaf und kann dein Leben schon total verändern. Mach doch nichts draus. Das Leben geht weiter. Versöhnt mit sich selbst heißt für mich, mit der Seele versöhnt. Lobe den Herrn, meine Seele. Auch wenn du nicht mehr viel hast und nicht mehr viel bist. Versöhnt mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Nicht mit Gottes Kraft, mit seiner Kraft. Mit seiner Geschichte. Ja, ich wäre auch lieber vielleicht bei Rockefellers oder was weiß ich, bei Bill Gates zur Welt gekommen. Oder vielleicht ganz woanders. Versöhnt mit seiner Geschichte. Meine Entwicklung. Viele Leute sagen, ja, wenn ich nochmals zu leben hätte, ich würde das und das und das und das anders machen. Soll ich dir die Wahrheit sagen? An meinem 60. Geburtstag habe ich hier den Leuten gesagt, da hat jemand gefragt, Herr Matudis, was würden Sie anders machen, wenn Sie noch einmal zu leben hätten? Und ich habe gesagt, meine Leute, in aller Liebe, gar nichts. Ich würde genauso leben, wie bisher ich gelebt habe. Ich würde gar nichts anders machen. Ich würde vielleicht mehr den Herrn Jesus suchen. Und intensiver und vielleicht weniger auf Leute hören. Aber ich würde genau die Dinge tun, denn ich wäre nie ich geworden, wenn ich nicht die Fehler gemacht hätte, die ich gemacht habe. Ich bin mit meiner Geschichte versöhnt. Ich bin zufrieden, dass ich das Leben gelebt habe. Ich habe nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Aber ich bin glücklich trotz manchen unerreichten Zielen. Und ich weiß, wenn ich das hier nicht erreiche, ich habe noch ein ewiges Leben, ich habe noch so viel Zeit. Die ganze Ewigkeit steht noch vor mir. Und da habe ich ungeahnte Möglichkeiten. Und da werde ich Dampf geben. Also ich hänge nicht an meiner alten Geschichte. Dieses Leben wird 70, 80 oder 100 Jahre, was ist das? Ist alles vorbei. Kann ich mich noch so anstrengen, so viel ich will. Versöhnt mit seinem Beruf. Vielleicht wäre ich auch gerne was anderes geworden, Politiker oder Geschäftsmann. Aber ich bin einfach das geworden, was ich geworden bin. Ich habe mehrmals meinen Beruf gewechselt, bis ich das geworden bin. Und ich bin zufrieden damit. Versöhnt mit meiner Berufung, mit meinem Glauben, versöhnt mit meinen Finanzen. Könnte Millionär sein, aber muss ich nicht Millionär sein. Der hat auch nicht mehr, der kann nur in einem Bett schlafen. Der kann auch nur einen Schnitzel auf einmal essen. Warum? Ich bin zufrieden, was ich habe. Hast du ein gutes Gewissen? Bist du eine versöhnte Einheit in sich selbst? Diese Ganzheit, was man heutzutage so sagt, eine Ganzheit in sich abgeschlossen, versöhnt mit deiner Geschichte. Ich denke nur an Jakob. Jakob hat ein Problem gehabt mit seinem Bruder. 21 Jahre sind vergangen. Bei uns vergehen auch meistens 21 Jahre, bis wir aufwachen. Und bis wir spüren, jetzt geht's nach Hause, langsam. Jetzt wird man älter, jetzt muss man die Sache in Ordnung bringen, so langsam. Und er konnte seinem Bruder Esau begegnen, egal was da war. Er konnte ihm begegnen, nachdem er Gott begegnet ist. So, deine Geschichte kannst du erst aufarbeiten, sauber, wenn du Gott begegnet bist. Ohne der Gottesbegegnung kannst du das schlechte Gewissen nicht aufarbeiten, da geht der Schuss nach hinten. Wenn der Jakob versucht hätte oder der Esau versucht hätte, ohne Gott die Geschichte aufzuarbeiten, da hätte es Mord und Totschlag gegeben. Aber was ist passiert? Gott ist dem Jakob begegnet und der Jakob konnte dem Esau getrost und gelassen begegnen. Oder Josef, wenn ich betrachte, was die Brüder alles dort angestellt haben, diese Ganoven, ich sage das einfach mal so, das sind keine Brüder mehr gewesen, richtig. War Verbrechen, was dort passierte. Aber du siehst, als sie dann nach Ägypten kommen, und Gott hat den Josef weitergebracht in seinem Leben, als er vergessen hat, sein Vaterhaus, als er vergessen hat, was da alles passiert ist, diese Verletzungen, die er von seinen Brüdern bekommen hat, dann hat Gott ihn zum König von Ägypten gemacht. Erst als er das alles vergessen konnte, du kannst erst weiter wachsen, das ist einer der nächsten Themen irgendwann hier, du kannst dich erst weiterentwickeln, wenn du vergisst, was man dir alles angetan hat. Dich ausgeraubt, dein Kleid dir ausgezogen und Lügen über dich verbreitet. Wenn du das alles vergessen hast und vergessen kannst, was die alles über dich gesagt und geschrieben und getan haben und wie, ja, und wie dich alles durchs Kakao gezogen haben oder über den Tisch gezogen haben. Wenn du das alles vergessen kannst, rutscht mir alle Puckel runter. Ich fange jetzt ein ganz neues Leben. Ich bin jetzt hier. Ich fange im Gefängnis jetzt ein neues Leben an. Du kannst im Gefängnis ein neues Leben anfangen. Und neues Leben fängt man im Gefängnis so langsam ruhig aufzubauen und kann warten. Und dann ist er plötzlich König von Ägypten. Und dann sagt er seinen Brüdern, Brüder, habt keine Angst, ich werde euch nicht beißen. Ich werde euch nichts Böses tun. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte gut mit euch. Du siehst also, der hat keine Rachegefühle gehabt. Und das ist, wie man seine Geschichte aufarbeitet und das gute Gewissen sich schafft, indem du keine Rachegefühle hast. Denen zeige ich mal, warte mal. Die Zeit kommt, alles rächt sich wieder auf dieser Welt. Lass Gott sich rächen. Lass Gott arbeiten. Mein ist die Rache, sagt die Bibel. Du musst dich nicht rächen. Du musst dich nicht verteidigen. Leb deine Geschichte ruhig weiter, wie du lebst und gestalte dein Leben. So, hast du schon die Versöhnung mit deiner Lebensgeschichte? Wer nicht mit sich selbst im Reinen ist, der wird gelebt. Ich habe euch gesagt, denk an die Gans. Der wird vom Ärger gelebt, von Aggressionen, von Neid, von Vorurteilen, von Misstrauen, die gönnen mir nichts. So viele Menschen wurden vielleicht missbraucht, betrogen oder ausgenutzt. Du kannst deswegen nicht dauernd deine Wunden lecken und dich bemitleiden oder zum Arzt rennen oder Seelsorger ständig aufsuchen oder jeden Tag im Beichtstuhl sitzen. Versöhn dich mit deiner Lebensgeschichte. Du kannst es einfach machen. Schluss. Punkt. Da gehst du hin zum Schalter und machst ganz einfach, Klick, das Licht ist aus. So, und dann geht das Ding schon nicht mehr und funktioniert nicht mehr. Du musst einfach auf den Knopf drücken. Einfach im Namen Jesu. Augen zumachen und auf den Knopf drücken. Versöhn dich mit deiner Lebensgeschichte. Das ist ein gutes Gewissen zu haben. Solange es noch möglich ist. Schmiede das Eisen, solange es noch glüht. Da kann es noch formen. Jetzt ist noch Zeit. Aber es kann sein, dass später so steif wird alles, dass es nichts mehr geht. Nicht nur du brauchst Vergebung, auch deine Schuldiger. Weißt du, es ist so einfach und angenehm. Ich will jetzt noch eine andere Seite noch ganz kurz beleuchten. Hast du ein gutes Gewissen? Nicht nur du brauchst Vergebung, sondern auch deine Schuldiger. Wir beten dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Schuldiger leiden mehr, als du glaubst. Die haben dich nicht vergessen, was sie dir zugefügt haben. Auch wenn die so zynisch und oberflächlich waren. Auch die brauchen Vergebung. Sprich ihnen Vergebung aus, so wie Jesus, Vater, vergib ihnen. Warum manche Leute sich nicht bekehren, ist, weil ihnen nicht vergeben worden ist. Hätte Stephanus nicht gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wäre Saul von Tarsus nie zum Glauben gekommen. Versöhn dich mit deinem Leben und mit deiner Lebensgeschichte, was die an dir falsch gemacht haben. Sag, Vater, die dachten böse mit mir, aber du hast Gutes gemacht. Ja, daraus. Ich wäre nie hierher gekommen. Ich wäre nie zum Glauben gekommen. Mir wären nie die Augen aufgegangen. Ich wäre nie ernüchtert. Ich wäre weiter in meinem Trott gegangen. Wäre das nicht passiert. So ein Schuss vom Buck. Versöhn dich, dass die falsch gelebt haben. Dass deine Eltern falsch gelebt haben. Dass deine Eltern vielleicht überfordert waren oder die falsche Versprechung gemacht haben oder die Leute falsche Versprechung gemacht haben. Weißt, andere Leute haben die Weichen gestellt. Oh, sag, okay, ich fahre, aber jetzt, ich kann noch, solange ich lebe, ich kann noch den Kurs verändern. Solange ich auf dem Fahrrad sitze und mich trample, kann ich in jede Richtung das Rad lenken. Aber wenn ich mal stehe, dann kippe ich nach links oder nach rechts. Lass Jesus der Ankläger, dass er sie fortschickt. Wo sind deine Ankläger, Frau? Dich klagen Menschen an, mit denen du vielleicht was zu tun hattest. Weißt du, irgendwie verwickelt warst in eine Sache. Dich klagen vielleicht falsche, verkehrte Beziehungen an, die du eingegangen bist. und die nicht jetzt abschütteln kann so leicht. Du musst aufhören, dich als Sünder zu betrachten. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind alle Sünder, was willst. Wenn Gott dich angenommen hat, bist du kein Sünder mehr, sondern einer, der die Gnade fand. Du bist schon vielleicht ein Sünder, aber ein begnadigter Sünder. Der Barnabas ging weg, der war ein Mörder. An seinen Händen vielleicht mal Blut geklebt haben, aber der war frei. Jesus hat ihn frei gemacht. Oder die Ehebrecherin, die hat die Ehe gebrochen. Die konnte nicht sagen, ich habe keine Ehe gebrochen. Nein, sie hat die Ehe gebrochen, aber Jesus hat die Ankläger alle fortgeschickt. Sie war gerechtfertigt. Und niemand kann dich mehr anklagen. Ist jemand in Christus, ist das nichts mehr Verdammliches. Niemand hat ein Recht mehr, dich zu verdammen und zu sagen, denk dran. Nur wir Menschen sind so dumm und tun das. Thomas der Zweifler. Wir verpassen den Leuten Etiketten. Versöhne dich mit deiner Kindheit. Da kommt auch so vieles hoch, immer wieder so viel Übel. Und hör auf der Anklagebank zu sitzen ständig und dich anklagen zu lassen. Seit Golgatha hast du kein Recht mehr, auf der Anklagebank zu sitzen. Dort saß einer für dich, Jesus Christus. Dort wurde einer ausgepeitscht für dich, Jesus Christus. Und das Einzige, was du jetzt tun sollst und tun kannst, wie werde ich mit meinem schlechten Gewissen frei? Ich habe ein Rezept. Machen musst du es selbst natürlich. Aber ich mache das für mich. Denk drüber nach. Diese Frau wäre gesteinigt, wenn Jesus sich nicht für sie eingesetzt hätte. Und wenn sich jemand für dich einsetzt, solltest du ihm doch Dankeschön sagen. Jesus hat sich für dich eingesetzt. Er hat die Ankläger abgeschüttelt für dich. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Fang an, Jesus zu danken, dass er sich für dich eingesetzt hat, vor 2000 Jahren. Versöhnung geschieht durch Danksagung. Ganz einfach. Versöhnung geschieht durch Danksagung. Nicht, ich versöhne mich. Nein, die Versöhnung geschieht von Gott. Du musst nichts tun. Wenn du denkst, du kannst für deine Versöhnung noch etwas machen, ich mache das ungeschehen, ich lasse Gras drüber wachsen. Du kannst nicht mal Gras drüber wachsen. Der liebe Gott muss Gras wachsen lassen. Also du kannst Gras nicht machen. Du kannst höchstens Kunststoff Gras wachsen lassen und verlegen. Aber Gras wachsen kannst du nicht. Das muss Gott machen. Aber selbst das kannst du nicht, Gras wachsen lassen. So, nur Jesus kann dir die Sünden vergeben. Und fang an zu danken. Kannst du Gott danken? Und jetzt komme ich, wie du dich mit deiner Geschichte, Lebensgeschichte versöhnen kannst. Kannst du Gott danken für schwierige Menschen? Für ganz schwierige, ich meine, für besonders schwierige. Für ganz komplizierte Menschen, die so dir auf die Nerven gehen, die dich zu Weißglut reizen. Wenn du das kannst, dann versöhnst du dich mit deiner Lebensgeschichte und sagst, danke für die Frau sowieso, es ist unausstehlich, aber Herr, du hilfst mir, auch die Unausstehlichen anzunehmen. Kannst du Gott danken für deine Probleme? Und da hast du ein ganzes Paket. Weißt du, wir beten alles weg. Wir sind keine Gesundbeter und keine Wegbeter. Wir danken Gott und Gott schickt für uns diese Ankläger alle weg. Weißt du, du sitzt da, ich kann mir vorstellen, wie diese liebe Frau dort gesessen ist, mit dieser Ehebrecherin. Sie saß da, Augen geschlossen, und haben sie da geguckt, wo sind die noch da? Wer schmeißt heute den ersten Stein? Vor wem muss ich mich in Sicherheit bringen? Und so weiter. Aber die hat gesagt, oh Gott, oh lieber Heiland, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dann vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und sie ist so durch die Hölle gegangen mit dem Vater unser. Weißt du, und dann musst nicht viel beten, aber fang an, Gott zu danken. Danke Gott für die Probleme. Danke Gott für die Anfechtungen, die du durchmachst. Und dann werden die Anfechtungen nicht mehr Anfechtungen. Dann, du lässt nämlich den Sachen die Luft raus. In dem Moment, wo du anfängst zu danken. Und es belastet dich nicht mehr, die Anfechtung. Naja, ich habe Gott gedankt. Danke Gott für deinen Mangel. Oder für den erlebten Missbrauch. Kannst du das danken? Mensch, mir wäre bestimmt vieles erspart, aber ich danke dir. Da habe ich was erlebt und was erfahren. Für deine Verletzungen. Danke Gott für deine Verletzungen. Furchtbar. Weißt du, in der Bibel heißt, Wir können das Gute von Gott mit Danksagung empfangen. Und wenn wir das Gute empfangen können, warum sollten wir auch das Schlechte nicht mit annehmen und mitnehmen? Das ist eigentlich die Verpackung. Nimm alles mit, was Gott gibt. Weißt du, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und da Dankeschön zu sagen. Danke Gott für deine Erniedrigung, dass sie da dich da öffentlich blamiert haben, runtergeputzt haben, zu Sau gemacht haben, zu Schnecke gemacht haben oder was weiß ich, was sie dich da gemacht haben. Danke Gott für deine Ablehnung. Jetzt habe ich nur noch dich, lieber Gott, und das reicht mir auch. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Danke Gott für deine Schwierigkeiten, für den Druck, den du da ausstehen musst. Hast du Gott schon für das Böse gedankt? Komisch. Erlöse uns von dem Bösen, Herr. Aber soll ich da Dankeschön sagen? Doch. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der Herr macht er gut mit euch. Weißt du, du hast keine Gottes Gedanken in deinem Leben, was, oder seine Pläne, die er jetzt gerade schmiedet. Hast du für die Bosheiten Gedanken, die so über dich da ausgeschüttet worden sind? Aber jetzt komme ich, ich habe schon Schockierendes euch gesagt, deshalb kommt es nicht mehr darauf an, dass ich noch was sage. Aber ich möchte noch etwas sagen. Weißt du, wenn du lernst, das Leben erst richtig leben, musst es nicht annehmen. Du kannst sagen, das ist Pastor Matthäus seine Sache. Ich sage also noch etwas Schockierendes, damit du was zu kauen hast. Kannst du Gott auch für den Teufel danken? Bitte? Kannst du Gott auch für den Teufel danken? Kannst du danken, dass ihn gibt? Weißt du, was der Teufel ist? Erstens mal ist er ein geschaffenes Wesen Gottes, ein Diener Gottes. Und für mich ist der Teufel mein Trainingspartner. Wir boxen miteinander. Kannst du Gott auch für den Teufel danken? Der Teufel hat eine Aufgabe an dir zu erfüllen. Der muss ständig um dich sich rumschleichen. Der muss ständig brüllen und sagen, Vorsicht! Und will mich von Gott wegbringen. Und ich muss immer aufpassen, wo es gefährlich wird. Er ist das rote Lämpchen, das dein Gewissen sehr stark da so erleuchtet und dich anklagt. Pass auf, das sage ich dem Vater im Himmel. Pass auf. Er ist der Chefankläger der Brüder. Wenn du weißt, du hast einen großen, schlimmen Feind, dann nimmst du vor dem Feind in Acht. Wenn ich etwas schreibe, dann lese ich das mit 3, 4 Augen. Meine Freunde, meine Geschwister. Und wie lesen meine Widersacher? Und meine Widersacher sind mir wichtiger als das, was meine Freunde drüber denken. Und du, das hilft mir zu korrigieren. Denen gebe ich kein Zunder. Denen liefere ich keine Munition. Und dann lasse ich lieber das weg. Wir lesen meine Widersacher. Weißt du, was in der Bibel heißt? Du sollst deine Feinde lieben. Und weißt du, wer dein größter Feind ist? Halt dich fest. Ich habe es vorhin gesagt von dem Buben. Der Teufel. Der ist unser Widersacher. Geht umher wie ein Brunnenlöwe und sucht, wen er verschlingt. Du sagst ja, Bruder, mal tu das, aber bitte. Erst wenn er weg ist, wenn er dich in Ruhe lässt, hast du Ruhe. Erst wenn der Vater im Himmel ihn fortgeschickt hat, diesen Trainingspartner, hast du Ruhe. Paulus erzählt eine Geschichte. Hör zu, was der Paulus erzählt. Ganz arg wichtig, denn er war einer unserer Brüder. Satan schlägt mich mit Fäusten. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und dreimal habe ich gebetet, Herr, nimm den Pfahl von meinem Fleisch weg. Satan hat ihm schreckliches Leid zugefügt, macht ihm ständig Schwierigkeiten. Wegen diesem Spitzbub ist er nicht weitergekommen, so vieles. Und weißt du, was dann der Herr ihm sagt, wie er dieses Problem löst? Satan schlägt mich mit Fäusten. Wäre das nicht passiert, wäre Paulus nie Paulus geworden. Satan schlägt mich mit Fäusten. Aber der Herr sagte mir, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, da du lernst richtig zu kämpfen, nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit der Macht und der Liebe Gottes. Und dann streitet der Herr für dich. Und der schickt die Ankläger alle fort. Und der hat Autorität. Wenn er sagt, du, Du kannst den Maturis antasten. Kannst sein Geld nehmen, kannst sein Auto nehmen, kannst seine Familie nehmen, kannst alles nehmen. Aber seine Seele taste nicht an. Er bestimmt, wo die Grenzen sind. Der Herr hat das letzte Wort. Deshalb, lass Gott reden. Und was Gott ihm sagt, das passiert. Solange du noch nicht danken kannst, wird es immer noch weiter Kampf geben. Weiter der Sturm toben. Der Herr wendete das Schicksal Hiobs. Und das ist auch, wo dein Schicksal gewendet wird. Wo du Frieden bekommst, wo du gutes Gewissen bekommst, wo du gelassen lebst, entspannt lebst, glücklich lebst. Weißt du, wenn du schlechtes Gewissen hast, bist du verkrampft. Du musst aufpassen. Oh, das ist so gefährlich. Gott wendete das Schicksal Hiobs, als er sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Nicht nur, wenn der Herr einem gibt, sondern auch, wenn der Herr etwas nimmt. Der Name des Herrn sei gepriesen. Kannst du Gott für alles sei danken? Dann bist du in Harmonie und im Einklang mit Gott. Dann bist du im Gleichschritt mit ihm. Dann bist du versöhnt mit deiner Lebensgeschichte. Und dann kannst du auch in den Himmel kommen. Vorher kannst du gar nicht in den Himmel kommen. Im Himmel kommen nur Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Mit ihrer Lebensgeschichte versöhnt sind. Gott braucht nicht andere, die noch im Zwiespalt sind, noch so Kämpfe haben, noch den und jenen hassen, den nicht ausstehen können und den nicht mögen und dem aus dem Weg gehen und nicht neben dem sitzen möchten. Versöhne dich mit deiner Vergangenheit, dann hast du auch Kraft für die Gegenwart und Hoffnung für die Ewigkeit. Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. In Christus bist du erst, wenn er sein Wort über dein Leben gesprochen hat. Frau, wo sind deine Ankläger? Frau, weine nicht, wo sind deine Ankläger? Weißt du, dann hörst du auf zu klagen, zu jammern und du sagst, die sind alle fort, die sind alle weg. Ist das nicht schön? Und dann dieses befreiende Wort, und das ist, was dein Gewissen befreit, auch ich verdamme dich nicht. Auch ich verdamme dich nicht. Nicht, ob der Pastor dich verdammt, ob die Gemeinde dich verdammt, ob die Geschwister dich verdammen. Nein, ausschlaggebend ist, was sagt er? Auch ich verdamme dich nicht. Oder was der Teufel sagt, oder was die Leute um dich herum sagen. Ich, sagt der Herr, ich verdamme dich nicht. Hast du das gute Gewissen, das nur dir Jesus geben kann und sonst niemand? Es gibt keine Medizin und keine Arznei, die dir das vermitteln kann. Und kein Training, kein Seminar, keine Gemeinde kann dir das vermitteln. Das kann nur Jesus sagen, dass du da sitzt und jetzt weißt nicht, wie es weitergeht. Du sitzt da in deinem Elend. Man hat dich dahin gebracht als Ehebrecherin oder als den Mörder Barabbas. Und dann sagt Jesus, auch ich verdamme dich nicht. Bitte, gehen Sie nach Hause. Was wollen Sie hier? Ich verdamme dich nicht. Geh hin und mach nicht mehr den Fehler nochmals. Auch ich verdamme dich nicht. Und dieser Friede Gottes ist so gewaltig, so mächtig. Weißt du, und wenn du diesen Frieden hast, dann kann alles um dich zusammenbrechen. Du weißt, ich bin nicht verdammt. Nichts ist verdammlich an denen, die in Christus Jesus sind. Aber er muss das Wort gesprochen haben. Hast du schon gehört? Ich verdamme dich nicht. Und wenn du in einer Sache, egal was es ist, wo du jetzt ein Gewissensbisse machst, verdammt dich Gott oder verdammt dich Gott nicht? Dein Gewissen mag dich vielleicht verdammen, weil du so erzogen bist, weil du dich entwickelt hast, aber Gott ist größer als dein Gewissen, als deine Geschichte, als die Fehler, die da passiert sind. Ich verdamme dich nicht. Und da stehst du über der Sache. Gott ist größer als unser Gewissen. Also, wenn Friede mit Gott deine Seele durchdringt, hast du auf allen Ebenen Frieden. Da harmonisiert alles, da läuft alles, da entwickelt sich alles positiv. Und die große Frage ist, hast du? Eigentlich würde ich jetzt am liebsten an der Tür stehen und jedem die Hand schütteln und sagen, und die Leute in die Augen gucken, haben Sie ein gutes Gewissen? Haben Sie ein gutes Gewissen zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu Gott, zu Ihren Nachbarn, zu Ihren Freunden? Haben Sie ein gutes Gewissen? Können Sie einschlafen in Frieden? Können Sie heute Nacht sterben? Ich drohe nicht mit dem Tod, keine Angst. Aber kannst du heute Abend sterben, in die Ewigkeit gehen und kannst sagen, ich habe Frieden mit allem. Bist vielleicht fromm? Ich schließe mit einer Geschichte vom Erlo Stegen, ein guter Freund von mir. Der hat eine tolle Arbeit in Südafrika oder den Zulus. Der war junger Pastor und, oder was heißt mittlerem Alter, aber ist schwer krank geworden und er denkt, er wird jetzt sterben. Er wird jetzt sterben und holt seine Familie zusammen, er wird sterben und betet. Und während er so betet, Herr, ach, es hat keinen Wert. Du kannst mich heimholen, nimm mich zu dir und ich will heimgehen zu dir. Und plötzlich bekommt er eine Vision, eine Schau und der Herr sagt, Erlo, du kannst noch nicht sterben. Du musst erst mal dein Leben in Ordnung bringen. Ja, aber ich bin Pastor, bin Prediger, habe eine Gemeinde, habe ein Krankenhaus, habe alles. Ich diene dem lebendigen Gott. Du kannst nicht sterben. Du kannst nicht zu mir kommen. Zu mir kommen nur Versöhnte. Ja, was ist mit mir los? Und dann bekommt er eine Vision, er sieht etwa 150 Leute als Pastor, mit denen er Knatsch hatte, Stress hatte, Ärger hatte, irgendwie vielleicht mal schlecht behandelt hatte, die Leute, sieht er, und er kann nicht sterben. Und dann sagt er zu seiner Frau, Frau, hol einen Zettel, schreib auf, ich diktiere dir, den, 150 Namen hat er zusammengekriegt. Und als er dann gesund wurde, Gott hat ihn wiederhergestellt, hat er all die Leute angesprochen und sie eingeladen und dass Gott ihm gezeigt hat, er muss mit ihnen sprechen, in Ordnung bringen. Ob schuldig oder nicht schuldig, war nicht zur Diskussion. Er hat die Schuld alles auf sich genommen, denn Gott hat dir gezeigt, die Sache ist nicht in Ordnung. Hast du ein gutes Gewissen? Du kannst denken, ich bin in Ordnung, ich habe es vergeben. Nein, ist es in der Ewigkeit auch vergeben und dort bereinigt und dort ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. So, und was ist da passiert? Er hat die Leute eingeladen und jeden Einzelnen, die kamen rein, Erlo, wir haben von deiner Krankheit gehört und so weiter, was ist mit dir los, du willst mit mir sprechen, ja, vergib mir, was zwischen uns mal war, ich möchte Frieden haben. Ich konnte nicht in die Ewigkeit gehen, weil diese Schuld zwischen dir und mir stand und zwischen uns und zwischen mir und Gott stand. Ich wollte heimgehen, aber der liebe Gott wollte mich nicht haben, weil etwas dazwischen stand. Und weißt du, was da passiert ist? Da brach erst eine richtige Erweckung unter den Zulus aus, als er die Sache bereinigte. Eine so große Erweckung, weißt du, da hat ein Krankenhaus, sein Krankenhaus war total anders umgeformt, da hat er die Leute aufgenommen, wer krank ist, zuerst mal alle durchgebetet. Und etwa 70% der Kranke wurden geheilt in der Gebetsphase und nur Unfälle und andere Krankheiten, die musste man behandeln im Krankenhaus. Aber viele waren so psychosomatische Krankheiten, kein Pfingstler. Der war ja sehr stark gegen Reinhard Bonnke gewesen und so, aber kein Pfingstler. Aber weißt du, Gott kann auch Menschen, die nicht Pfingstler sind, total umformen und umkrempeln und neu belehren. Wenn er in seine Schule nimmt, und Gewissen ist eine Schule, da bildet Gott uns, da sieht er, du kannst nicht zu mir kommen. Aber dann konnte er zu Gott kommen. Und er lebt immer noch und dient Gott. Und alle Schwachheit, auch wenn er jetzt etwas älter ist. Der war bei mir hier in Berlin zweimal in der Gemeinde. So, ich kenne ihn so einigermaßen gut. Und in Süddeutschland hatte ich öfters mehrere Veranstaltungen mit ihm. So ist ein Freund von mir geworden. Aber Gott zeigte, was passieren muss. Hast du, habe ich, haben wir gutes Gewissen? Das kannst du nur selber beantworten, wenn der Heilige Geist uns hilft, zu sehen und zu feststellen. Wo sind deine Ankläger? Wenn keine mehr da sind, hast du gutes Gewissen. Lass uns aufstehen und wir wollen zum Heiland kommen und wir wollen den Heiland bitten, Heiliger Geist, gib uns ein gutes, reines Gewissen. Und wenn noch irgendetwas zwischen dir und irgendjemand und irgendetwas ist, bring es in Ordnung. Arbeite du, Geist Gottes, auf. Und du weißt, wie die Sache aufgearbeitet werden muss. Vielleicht ist in unserem Leben noch so vieles, was aufgearbeitet werden soll, aber wir können es nicht aufarbeiten. Einfach, weil es nicht geht. Herr, ich lege es dir alles hin. Und ich möchte die Sache, dass du die Sache von meinen Geschwistern, was sie beschäftigt, was sie nicht können, mach du das, lieber Heiland. Und hilf, dass keiner von uns nach Hause geht und dass keiner mit uns mit einem schlechten Gewissen läuft, sondern dass jeder von uns ein gutes Gewissen hat. Oh, dein gutes Gewissen, dass wir alles getan haben, alles unternommen haben, alles angenommen haben, was wir gehört haben. Vater, gib uns auf allen Bereichen ein gutes Gewissen. Und dass unsere Ankläger endlich mal gehen, dass sie alle verschwinden und dass wir von dir entlassen werden und auch ich verdamme dich nicht. Geh hin in Frieden. Vater, ich danke dir dafür. Amen.